Ja, willkommen zu Liedkultur Nummer 28. Es geht um originelle Gelate mit Gerhard Anger. Was ist denn ein Gelater,
Gerhard? Das, hallo. Wir haben ja gerade vorher schon ganz kurz drüber gesprochen. Hallo. Ich würde sagen, so ein bisschen ein Zausel. Glaube, es hat was mit Zauseligkeit zu tun.
Naja, Zauseligkeit ist ja, also wir werden heute noch ein paar Wörter mehr lernen. Ja. Ich habe noch so tolle Sachen hier von Friedrich Engels. Also es wird, wir werden noch verschiedene Bezeichnungen für Trunk. Naja, lassen wir es. Ja, ein Zausel. Aber ein Zausel ist auch so ein bisschen so ein Wort, was auch nicht jeder kennt. Das ist mehr in Süddeutsch.
Ja, ein vielleicht ein bisschen seltsamer Gelehrter.
Genau. Ja, so ein bisschen Pseudo-gelehrt.
Ja.
Also, ich habe es natürlich nachgeschlagen im deutschen Wörterbuch. Mhm. Muss ich jetzt in die Shownotes eintragen. Mhm. Im deutschen Wörterbuch, also wörterbuchnetz.de, da findet man das deutsche Wörterbuch. Das, wie die Hörer ja schon wissen, alle Substantive kleinschreibt. Mhm. Und da wird deutlich gemacht, dass gelat und gelehrt zwei Formen sind, die nebeneinander existiert haben. Mhm. Und irgendwann hat es dann eine Bedeutungsspezialisierung gegeben, so auch gar nicht vor langer Zeit, ich glaube im 18. Jahrhundert erst. Und die Gelaten sind dann die, die eben nur pseudo-gelehrt sind und die eben sich dadurch auszeichnen, eben herumzuschwafeln oder eben, ja, man weiß es nicht.
Wobei wir da vielleicht also einigen manchmal, der Leute, also tun wir die wir da heute haben, ein bisschen Unrecht tun.
Wir bleiben vielleicht bei der es ist unklar. Nein, es steht da einfach nur pejorativ. Die Gelehrten pejorativ. Aber ich glaube, dass das Wort durchaus immer noch doppeldeutig verwendet wird und wir sind ja auch für die Erhaltung von altertümlichen Wörtern. Ja. Also es sind durchaus auch Gelehrte. Nur treten sie, und das ist das Originelle hier, so ein bisschen auch anders in Erscheinung hier bei uns. Also wir wollen so ein bisschen darauf eingehen, dass eben Leute, die eben vielleicht zu Unrecht als gelat gelten, doch auch ganz originelle Sachen machen.
Ja.
Also ich sage mal so, also Leute, von denen man einen Text eigentlich nicht lesen will, weil man denkt, oh Gott.
Ne? Ja, wer weiß, was da auf einen zukommt.
Auf einen zukommt, sind aber doch dann überraschend originell. Jo. Wir können ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, wen wir hier alles haben. Zausel wird jetzt auch nochmal gefragt, nochmal nach dem Zausel. Da muss ich auch nochmal im deutschen Wörterbuch nachgucken. Ah, da steht schon
können
Fragezeichen.
Wir ja. Zausel. Wir ja noch. Können wir ja noch machen.
Tausel.
Nix. So. Ja, wen wir alles haben. Wir müssen mal gucken, ob wir alles schaffen. Aber. Also den Engels hast du ja
ich
schon.
Ich habe Friedrich Engels,
genau.
Kennt man als Wirtschaftsphilosoph und so ein bisschen politischer Aktivist für den Kommunismus. Der ist ja Kaufmannssohn und hat als Kaufmann dann eine Ausbildung gemacht in Bremen und schreibt über die Bremer mit neckischen Zeichnungen, die auch von ihm sind. Und dieses Buch, leider vergriffen, daraus können wir zitieren. Man findet es leider nicht im Internet, komischerweise, weil diese Ausgabe offensichtlich doch noch urheberrechtlich geschützt ist, obwohl die Texte schon so alt sind, dass sie nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. Aber diese Ausgabe ist irgendwie, weil die erst 65 erschienen ist und weil da doch irgendwie das aufgearbeitet ist, Sachen rausgeschnitten sind und so. Aber die eigentlichen Texte sind nicht urheberrechtlich geschützt.
Ist diese Form also nicht im Netz eigentlich? Schade.
Nein, das ist halt so eine Kompilation. Da sind eben Zeichnungen drin, da sind die Briefe drin, eben illustriert mit den Zeichnungen, die aber eben vorher nicht publiziert waren, und da ist auch zum Beispiel, was er eingeritzt hat in die Tische vom, das lese gebe ich auch zum Besten, vom Bremer Ratskeller. Also wie gesagt, da habe ich interessante Sachen. Da steckt viel drin. Also das ist abendfüllend. und dann habe ich, um dann weiter zurückzugehen, das ist ja 19. Jahrhundert, dann 18. Jahrhundert, den Freiherrn von Knigge, auch einer, der so ein bisschen auffällt als eher langweilig vielleicht. Adolf Freiherr von Knigge, Adolf mit PH, von dem stammt ja der Begriff Etikette, Aber dieses Buch über den Umgang mit Menschen, da steckt mehr drin. Das ist sehr unterhaltsam. Ja. Das ist...
Man merkt auch, dass er einiges erlebt hat.
Ja.
Wenn man das liest.
Mhm.
Und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, wie man jetzt, in welcher Reihenfolge man jetzt das Besteck am Tisch nimmt oder so.
Genau.
Es gibt ja darum alle möglichen sogenannten Knigges, hier Business-Knigge und was der Teufel, was nicht noch für Knigge, worum es aber in dem Buch eigentlich gar nicht geht eben, sondern um durchaus ganz andere Sachen. Ja, was haben wir noch? Ich habe noch was von Goethe dabei, einen Text über Granit.
Ja, ich habe auch überlegt, ob man nicht vielleicht diese etwas esoterische Farbenlehre nehmen könnte. Hab mir die ja noch ein bisschen angeschaut, aber das ist doch sehr trocken.
Ja.
Ich habe jetzt gerade bei der Gelegenheit, kann ich ja Werbung machen, es gibt eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Also für alle, die mal ins Abgeordnetenhaus müssen, ist direkt gegenüber. Kostet allerdings 9 Euro Eintritt. Ausstellung Itten und Klee über Farben. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe da auch ein paar schöne Mini-Videos gemacht, kann ich ja hier vielleicht auch verlinken. Und erst hinterher erfahren, als ich alles im Kasten hatte, dass man nicht fotografieren darf.
Dass es nicht gestattet ist.
Also Da hat der erste Bücher gedacht, die meint mich gar nicht, die Frau, die da von der die Aufseherin, keine Bilder, weil ich ja auch Videos gemacht habe, war ich gar nicht, dachte, war ich gar nicht gemeint. Dann,
Also du bist geschimpft worden.
Ich bin beschimpft worden, ja. Aber sie hat mir nicht das Gerät entrissen.
Na,
ich habe das alles für die Nachwelt sichern können. Werde ich dann auch vielleicht nochmal verlinken. Aber das ist, also wenn man sich das so anschaut, ist das alles sehr schön, aber die goethische Farbenlehre, das ist sehr gelahrt. Das ist ungenießbar. Also möchte ich hier nicht zum Besten geben.
Ja.
Aber wenn du da was über Granit hast.
Dann, Granit, da schwelgt er auch richtig. Das ist eigentlich sehr witzig. Dann habe ich auch noch was von Mommsen, von Theodor Mommsen, dem
Historiker.
Dem Historiker, der auch einen Literaturnobelpreis bekommen hat. 1902 für die römische Geschichte. Ein bisschen was. Und noch so andere Sachen. Aber wir werden mal gucken, wie weit wir kommen.
Ja.
Also Max Weber habe ich auch noch was dabei.
Kant hat es.
Kant auch noch, genau. Und schauen wir mal.
Ja.
Schauen wir mal. Aber ich denke, wir fangen mit dem Knigge an, richtig?
Ja. Wir fangen mit dem Knigge an. Das ist so ein doch eigentlich ein schöner Einstieg und wie gesagt, ist auch recht alt. 1788 ja erschienen schon. Da war der noch gar nicht so alt, der Knigge.
Ja.
1752 geboren. Über den Umgang mit Menschen heißt es. Und das ist, ja, man kann irgendwie, wie kann man, was ist das eigentlich für ein Buch, wenn man es genau nimmt? Also ist ja kein Benimmratgeber, obwohl er, jetzt sagt man immer der Knigge, gute Manieren. Das ist es ja eigentlich gar nicht.
Ich meine, er beschreibt halt schon, wie bestimmte Dinge funktionieren, die er beobachtet hat, wie sich bestimmtes Verhalten irgendwie auswirkt, wer mit welchen Methoden vielleicht auch im gesellschaftlichen Umgang irgendwie besonders erfolgreich ist oder besonders wenig erfolgreich ist. Und was er halt auch macht, ist, er gibt gute, also ich finde in sehr vielen Fällen sogar sehr gute Ratschläge, wie man ich würde fast sagen, guter Mensch ist, der mit einem guten Gewissen durch die Welt gehen kann. Und das ist interessant. Also ich denke, es ist ja so eine Zeit, in der sich ja auch in der Welt doch einiges auch verändert, wo letztendlich Dinge, die vorher halt sehr formalisiert gewesen sind und auch wer mit wem überhaupt in Kontakt gekommen ist, wo sich das halt auch immer mehr vermischt und sich auch auflöst und halt so eine Hofetikette oder so, wo halt alles sehr genau durchstrukturiert ist, wenn man sich so anschaut, wie zum Beispiel so ein Hofzeremoniell irgendwie ausgesehen hat bei Ludwig XIV. Oder so, wo also jede Begegnung, jede Interaktion eigentlich sehr strengen formalen Regeln auch folgt und darüber eben ganz viel ausgedrückt wird und es eigentlich nicht viel mehr braucht als das, um halt irgendwie soziale Interaktionen irgendwie zu strukturieren oder halt sowas zu tun. Und das verändert sich halt in der Zeit und ich denke, es ist schon auch so ein Versuch für eine für eine andere Gesellschaft aufzuschreiben, ja, zum einen, wie bestimmte Dinge funktionieren, zum anderen, wie man sich eben vielleicht sich selbst gegenüber, anderen gegenüber so verhält, dass man in dieser Gesellschaft zurechtkommt und zwar gut und mit, ja, wie ich schon sagte, einem guten Gewissen.
Ja, ja, ja. Also ich glaube schon, dass da sowas Gesellschaftsreformerisches drin steckt. Denn wir müssen uns ja vorstellen, 1788, 1789 war die Französische Revolution und da war schon, glaube ich, das Gefühl da, dass das jetzt anders hergehen muss. Also so ein bisschen Emanzipation und so steckt da drin und ja, das ist ja interessant. Oh. Außerdem am Anfang, im Vorwort, damit können wir ja mal anfangen.
Ja.
Wird noch auf Raubkopien hingewiesen.
Das war wohl
damals gang und gäbe. Mhm. Er schreibt, einige meiner Schriften sind in Wien und Leipzig nachgedruckt worden. Sollte einer von der berüchtigten Zunft etwa die berüchtigte Zunft, auch auf dies Büchelchen eine korsarische Unternehmung von der Art wagen wollen. Ne? Also korsarische Unternehmung. Mhm. Die Korsaren sind natürlich die Piraten. Also das ist der Begriff der Piraterie eben schon 1788. Mhm. Also sollte das jemand tun, so dient demselben zur Nachricht, dass alle Vorkehrungen getroffen sind, den Schaden eines solchen Diebstahls auf den Räuber selbst fallen zu machen.
Ha.
Also wir haben es hier mit Diebstahl und Raub.
Und Raub,
also die Raubkopie. Ja. Wenn da mal jemand dem Ursprung des Begriffs Raubkopie nachgeht, also die Raubkopie findet jedenfalls implizit Erwähnung hier im Zusammenhang mit den Korsaren in Hannover im Jänner 1788. Also Januar 1788 dürfte es ziemlich wahrscheinlich die älteste Erwähnung sein. Obwohl in der Zeit gibt es viele Hinweise auf Nachdrucke, aber es wird normalerweise nicht so krass gesehen. Ich hatte mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, und das sieht, das zeigt auch, dass es gut ist, dass es Raubkopien gibt. Ich brauchte mal einen Text Grammatik der Troubadoure, so ein altokzitanischer Text, und der wurde in Paris herausgegeben, Anfang des 19. Jahrhunderts, 1801 oder so. Und ich hatte aus der Französischen Nationalbibliothek ein Faksimile über das Internet, über diese Gallica-Sammlung. Ja, und da stand dann irgendwie gedruckt von, also imprimé par Georges Westermann, à Brunswick. Also,
so.
Das war der preußische Raubdruck.
Der preußische Raubdruck, die Piraterie. Also da waren Leute offensichtlich auch im 18. Jahrhundert im Herzen schon immer Piraten.
Ja.
Sehr schön.
Ja, also wenn einer sagt, ich bin schon seit 1968 Pirat, kann man sagen, jeder Knigge hatte mit Piraten zu kämpfen schon.
Schon vor über 200 Jahren.
Ja, und man weiß es nicht. Hier diese Fassung, die hier auch eingescannt ist beim Deutschen Textarchiv, ist vielleicht auch ein Raubdruck.
Und so auf uns gekommen.
Ja,
ja, es ist gar nicht so einfach irgendwie, gerade davon im Netz eine gute Fassung zu finden. Ich habe da relativ lange gesucht, was mich auch gewundert hat.
Also, ja, es gibt Google, bei Google gibt's das. Und ich habe dann gedacht, ich nehme lieber die vom Deutschen Textarchiv, weil ich dachte, muss ja nicht immer Google sein. Aber ich muss sagen, bedienungstechnisch ist das nicht so gut. Sie haben eigene Bildzahlen, die nicht mit der Seitenzahl übereinstimmen. Das ist sehr schlecht. Man kann im Inhaltsverzeichnis nicht klicken. Obwohl ich sagen muss, dass die also das OCR und die Nachbearbeitung sehr gut ist. Also es ist überhaupt, ich habe überhaupt keinen Fehler bisher gefunden in dieser. Also das ist gut gemacht. Da haben sie wahrscheinlich noch jemanden drüber gehen lassen. Aber leider mit den Seitenzahlen. Das ist nicht schön.
Also schwierig, sich da zurechtzufinden.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, der Knigge.
Ja.
Also ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, die ich, die so aus dem, die dann so, ja, so allgemeine, nicht Regeln, aber Hinweise oder Ratschläge sind, wie man sich denn vielleicht so benehmen sollte.
Ja.
Und ich finde da eins, das ist so ein bisschen mehr, es geht um Gespräche, ganz lustig.
Ja, stell das mal vor.
Würze nicht deine Unterhaltung mit Zweideutigkeiten, mit Anspielungen auf Dinge, die entweder Ekel erwecken oder keusche Wangen erröten machen. Zeige auch keinen Beifall, wenn andere dergleichen vorbringen. Ein verständiger Mann kann an solchen Gesprächen keine Lust haben. Auch in bloß männlichen Gesellschaften verleugne nicht die Schamhaftigkeit, Sittsamkeit und dein Missfallen an Zoten. Und weiter geht es dann, flicke keine platten gemeinen Sprüche in deine Reden ein. Zum Beispiel, dass Gesundheit ein schätzbares Gut, dass das Schlittenfahren ein kaltes Vergnügen, dass jeder sich selbst der Nächste sei. Dass, was lange dauert, gut werde, wovon ich das Gegenteil zu beweisen übernehme, und dass man durch Schaden klug werde, welches leider selten eintrifft. Oder, dass die Zeit schnell hingehe, welches im Vorbeigehen zu sagen gar nicht wahr ist, denn da die Zeit nach einem bestimmten Maßstabe berechnet wird, so geht sie nicht schneller vorbei, als sie gerade muss. Und der, welchem ein Jahr kürzer vorkommt, als es ist, der muss in demselben über Gebühr geschlafen haben oder sonst seiner Sinne nicht mächtig gewesen sein. Solche Sprichwörter sind sehr langweilig und nicht selten sinnlos und unwahr. Und das ist halt jetzt mal so Dinge, die ganz konkret sind und eher so betreffen, wie man mit anderen vielleicht umgeht oder in Gesprächen oder so. Und er schreibt ja auch über den Umgang mit sich selbst. Und da habe ich auch was sehr Schönes gefunden. Mhm. Respektiere dich selbst, wenn du willst, dass andere dich respektieren sollen. Tue nichts im Verborgenen, dessen du dich schämen müsstest, wenn es ein Fremder sähe. Handle weniger anderen zu gefallen, als um deine eigene Achtung nicht zu verscherzen, gut und anständig. Selbst in deinem Äußern, in deiner Kleidung, sieh dir nicht nach, wenn du allein bist. Gehe nicht schmutzig, nicht lumpig, nicht unrechtlich, nicht krumm, noch mit groben Manieren einher, wenn dich niemand beobachtet. Misskenne deinen eigenen Wert nicht. Verliere nie die Zuversicht zu dir selber, das Bewusstsein deiner Menschenwürde, das Gefühl, wenn nicht ebenso weise und geschickt als manche andere zu sein, doch weder an Eifer es zu werden, noch an Redlichkeit des Herzens, irgendjemand nachzustehen. Und das, finde ich, ist schon starker Tobak. Also so dieses Verliere nie die Zuversicht zu dir selber, das Bewusstsein deiner Menschenwürde. Es gibt so einige Stellen, wo man merkt, dass es ihm schon auch um was ziemlich Großes geht in diesem Buch. Und eben nicht darum, irgendwie den Leuten zu erklären, wie man sich jetzt verhält, wenn man plötzlich den Papst trifft oder wenn man irgendwelche komischen Dinge essen muss, die man vorher noch nie gesehen hat, sondern dass es ihm da tatsächlich um was wesentlich Größeres geht als solche Kleinlichkeiten. Und es gibt auch was anderes noch, was finde ich auch sehr in die Richtung geht, worüber wir zum Beispiel auch im Kontext des Politischen ja immer wieder mal auch gesprochen haben, wie geht man mit Menschen um, die vielleicht irgendwie anders aussehen, so Stichwort Lookism oder so und so weiter. Was passiert da und was schreibt Knigge? Halte dich über niemandes Gestalt, Wuchs und Bildung auf. Es steht in keines Menschen Gewalt, diese zu ändern. Nichts ist kränkender, niederschlagender und empörender für den Mann, der unglücklicherweise eine etwas auffallende Gesichtsbildung oder Figur hat, als wenn er bemerkt, dass diese der Gegenstand der Verspottung oder Befremdung wird. Leuten, die ein wenig mit der großen Welt bekannt sind und unter Menschen von allerlei Formen und Ansehen gelebt haben, sollte man darüber billig gar nicht mehr erinnern dürfen. Aber leider trifft man hier und da, selbst unter fürstlichen Personen, besonders unter Damen, solche an, die so wenig Gewalt über sich oder so wenig Begriffe von Wohlanständigkeit und Billigkeit haben, dass sie die Eindrücke, welche ein ungewöhnlicher Anblick von der Art auf sie macht, nicht verbergen können. Das ist schwach. Und wenn man noch dabei überlegt, wie relativ und dem verschiedenen Geschmacke unterworfen die Begriffe von Schönheit und Hässlichkeit sind, wie so wenig auf sichere Grundsätze beruhend unsere physiognomische Wissenschaft ist und wie oft unter einer anscheinend hässlichen Larve ein schönes, edles, warmes, großes Herz mit einem feinen, tiefdenkenden Kopf steckt, so sieht man leicht, dass man sehr selten recht auf das äußere Ansehen eines Menschen nachteilige Folgerungen zu bauen und nie Befugnis haben kann, die Eindrücke, welche ein solcher Anblick etwa auf uns macht, zu jemandes Kränkung durch Lachen oder auf andere Art kundwerden zu lassen. Und das, da steckt echt schon einiges drin. Und halt auch Themen, Fragestellungen und Probleme, die mit denen wir uns ja auch immer noch beschäftigen, jetzt über 200 Jahren, bei so einer Frage, wie geht man zum Beispiel mit Menschen um, die halt irgendwie anders sind oder anders aussehen, anders wirken und wie verhält man sich und was ist da anständiges Verhalten?
Ja, glaube ich, das ist ganz wichtig. Ja. Doch, naja. Na, ich bin da neulich ja auch Zeuge geworden von irgendwelchen Unterhaltungen, wo also da gar nicht Rücksicht genommen wurde. Das ist dann schon sehr unangenehm. Ja. Aber da hat er auf jeden Fall recht.
Ja. Und es sind halt Dinge, die halt sehr, die er halt zu einer sehr frühen Zeit doch auch sehr krass und ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Also da kann man immer noch irgendwie was damit machen. Ich würde mir ja mal wünschen, dass sich jemand vielleicht von dem Kaliber mal hinsetzt und sowas mal tatsächlich für das Neuland macht. Also ich meine, ja, ein Etikett und so, das ist schön und recht, aber nichts, also zumindest kenne ich jetzt nichts, was sozusagen in dieser Tiefe und mit diesem wirklich größeren Ansatz, den jetzt Knigge hier verfolgt, auf gesellschaftliche Veränderungen, verändertes Kommunikationsverhalten und so weiter, auf diese Art und Weise halt reagiert, so wie er das halt Ende des 18. Jahrhunderts gemacht hat, als sich Dinge verändert haben.
Ja. Ich habe hier noch was Schönes, Kurzes über den Umgang unter Freunden. Da bei dem Betragen gegen unsere Freunde alles auf die Wahl derselben ankömmt, so muss ich zuerst einige Bemerkungen über diesen Gegenstand vorausschicken. Keine freundschaftliche Verbindungen pflegen dauerhafter zu sein als die, welche in der früheren Jugend geschlossen werden. Man ist, jetzt kommt's eigentlich, wenn ich da manche Piraten sehe, gut, so. Man ist da noch weniger misstrauisch, weniger schwürig in Kleinigkeiten. Das Herz ist offener, geneigter mitzuteilen, sich anzuschließen. Die Charaktere fügen sich leichter zusammen. Man gibt von beiden Seiten nach und setzt sich in gleiche Stimmung. Man erfährt miteinander so manches, erinnert sich der sorgenlosen, gemeinschaftlich verbrachten, glücklichen Jugendjahre und rückt mit gleichen Schritten in Kultur und Erfahrung fort. Dazu kommen dann Gewohnheit und Bedürfnis.
Ja. Auch schön.
Ja. Das ist sicherlich gut beobachtet.
Ja.
Und ich sehe auch oft, stört eben genau dieses Misstrauen und die Schwierigkeit in Kleinigkeiten.
Die Schwierigkeit in Kleinigkeiten, ja, gar nicht.
Also das ist doch sehr schön formuliert.
Ja, also jedenfalls, was ich auch spannend finde, ist, man kann einen Spruch nach dem anderen rausziehen, den man so als Aphorismus verwenden könnte.
Genau, genau.
Gegenwart des Geistes ist ein seltenes Geschenk des Himmels.
Ja.
Also ich kann das wirklich nur empfehlen, sich das mal auch in Gänze irgendwie anzugucken und zu lesen, weil es oftmals auch wirklich sehr amüsant ist. Sehr viele kluge Dinge.
Ja.
Gerade auch so, was die Beobachtung betrifft, wie halt vielleicht bestimmte Sachen so funktionieren oder was Leute halt so treiben, er schreibt auch was über freche Halbgelehrte, hier
ist es ganz
schön, die frechen Halbgelehrten, über die er auch ziemlich schimpft, über Großsprecher, die sich für einen Mann von Wichtigkeit ausgeben und ganz am Ende, und er sagt halt, ja, es funktioniert halt auch oft, ja, also dass diese Leute dann eben, wo eigentlich nicht viel dahinter ist, sich halt irgendwie, und die sich besonders wichtig machen, halt dann auch besonders weit aufsteigen. und schreibt dann, diese Erfahrung ist es, durch welche der empordringende Dummkopf sich zu den ersten Stellen im Staat hinaufarbeitet, die verdienstvollsten Männer zu Boden tritt und niemand findet, der ihn in seine Schranken zurückwiese. Sie ist es, durch welche sich die unbrauchbarsten, schiefsten Genies, Menschen ohne Talent und Kenntnisse, Plusmacher und Windbeutel bei den Großen der Erde unentbehrlich zu machen verstehen. Sie ist es, die größtenteils den Ruf von Gelehrten, Musikern und Malern bestimmt. Ja, also man merkt ihm auch an einigen solchen Stellen, finde ich, einen gewissen Ärger und vielleicht auch eine Art von Frustration an. Denn es hat schon manchmal auch echt den Charakter eines Rants, was er da macht.
Ja, das stimmt.
Wo man so das Gefühl hat, oh, da ist irgendwas vorgefallen, das hat er sich gemerkt und das wird jetzt in diesem Buch verarbeitet. Ja. Also wirklich ziemlich spannend. Und ja, wie gesagt, viele, wie ich finde, kluge Ratschläge. Einen würde ich jetzt noch zum Besten geben davon, die man eigentlich so eins zu eins auch heute noch benutzen kann. Bekümmere dich nicht um die Handlungen deiner Nebenmenschen, insofern sie nicht Bezug auf dich oder so sehr auf die Moralität im Ganzen haben, dass es Verbrechen sein würde, darüber zu schweigen. Ob aber jemand langsam oder schnell geht, viel oder wenig schläft, oft oder selten zu Hause, prächtig oder lumpig gekleidet ist, Wein oder Bier trinkt, Schulden oder Kapitalien macht, eine Geliebte hat oder nicht. Was geht das dich an, wenn du nicht sein Vormund bist? Joa.
Mhm.
So, also immer drauf. Ist da manchmal auch sehr hart und auch sehr direkt.
Mhm.
Und ich finde die Mischung halt eigentlich ziemlich spannend. Also auf der einen Seite halt viel Beobachtung und auch große Themen, wie die eigene Menschenwürde im Bewusstsein zu halten. Und auf der anderen Seite dann so ganz konkrete Sachen irgendwie, dass man sich halt letztlich nicht über andere Leute das Maul zerreißen soll. So.
Ja. Ja.
Und das ist aber alles so eingebettet und in einem großen Thema irgendwie und so. Also es ist ein ziemlich cooles Buch.
Finde ich auch.
Also es hat mich überrascht. Ich dachte mir irgendwie, muss ich das mal angucken, weil Knigge, 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 Knigge und so weiter. Mhm. Ich dachte, was steht denn, ist da eigentlich wirklich drin? Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also schon,
lohnt sich. Kann man empfehlen. Wie gesagt, ihr findet es leicht im Internet. Mhm. Ist ja gemeinfrei seit langer Zeit und immer wieder gut. Also
wir müssen keine Angst haben, dass uns der Knigge irgendwie aus dem Grab heraus beschimpft.
Nein.
Jetzt die Werke vervielfältigen, ohne dass er noch was davon hat.
Genau.
Ja.
Ja. Und?
Ja.
Wo machen wir weiter?
Was wir als nächstes machen? Ich weiß es nicht. Hast du...
ich kann ja mal ein bisschen von Friedrich Engels.
Dann mach doch mal.
100 Jahre später.
Ja, wir müssen
also 19. Jahrhundert. Mhm. Wie gesagt, über die Bremer. Die Bremer, das sind vor allen Dingen, das Buch besteht einmal aus Briefen, Zeichnungen und dann im zweiten Teil noch aus kleinen Aufsätzen, die er veröffentlicht hat in so einer in so einem Bremer Magazin. Morgenblatt für gebildete Leser heißt es. Da habe ich was rausgesucht über Plattdeutsch. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit den kleineren Sachen an. Diese Briefe, die sind natürlich sehr persönlich. Und jetzt ist hier plötzlich sehr dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Ich muss mal gleich das Licht anmachen. Gut, das werde ich jetzt gerade noch hinkriegen. Was schon mal sehr interessant ist, er schreibt dann immer über seine Trinkgenossen. Er muss also da als Lehrling sehr viel Alkohol zu sich genommen haben, und zwar immer im Bremer Ratskeller. Dort hat er auch sich verewigt, das ist ja auch abgebildet, wie Friedrich Engels, oberster Poet im Bremer Ratskeller und privilegierter Zecher, tun kund und zu wissen allen vergangenen, gegenwärtigen, abwesenden und zukünftigen, dass ihr sämtlich Esel seid, faule Kreaturen, die an dem Überdruss der eigenen Existenz dahinsiechen, mir nicht schreibende Kanaillen und so weiter. Ja, Friedrich Engels. Hat er da eingeritzt. Ja, so kann es gehen.
Hm.
Ja, und er schreibt dann eben auch, vorgestern Abend hatte ich große Knüllität im Weinkeller. Knüllität. Offensichtlich, wenn man viel getrunken hat. Von 2 Flaschen Bier und 2,5 Flaschen Rüdesheimer 1794er. Mein Herr Verleger in Spee und diverse Philister nennt er immer so die Spießbürger, waren mit. Probe einer Disputation mit einem dieser Philister über die Bremer Verfassung. Ich? In Bremen ist die Opposition gegen die Regierung nicht rechter Art, weil sie in der Geldaristokratie, den Älterleuten besteht, die sich der Rangaristokratie, dem Senat, widersetzen. Ja, das können sie doch so ganz eigentlich nicht behaupten. Ich, weshalb nicht? Er, beweisen Sie Ihre Behauptung. Dergleichen soll hier für Disputation gelten. Lernt Griechisch und kommt wieder. Wer Griechisch kann, kann auch Rite disputieren. Ja, also er findet die Art der Disputation nicht schön. Wo er schon mal gerade bei den Griechen ist, kommt er dann auf Griechenland zu sprechen. Allerdings zitiert er hier einen anderen Autor, das heißt, er zitiert nicht, sondern er erzählt nach, was der meint. Und naja, also König Otto ist in Griechenland angekommen und hält folgende Rede. Helene, also geht nicht nur um die Bremer. Helenen, schaut über euch. Der Himmel hat die bayerischen Nationalfarben angenommen. Denn Griechenland gehörte in den ältesten Zeiten zu Bayern. Die Pelasger wohnten im Odenwalde und Inachus war aus Landshut gebürtig. Ich bin gekommen, euch glücklich zu machen. Eure Demagogen, Unruhestifter und Zeitungsschreiber haben euer schönes Land ins Verderben gestürzt. Die heillose Pressfreiheit hat alles in Verwirrung gebracht. Seht nur, wie die Ölbäume aussehen. Ich wäre schon längst zu euch herübergekommen. Ich konnte aber nicht viel eher, denn ich bin noch nicht lange auf der Welt. Jetzt seid ihr ein Glied des Deutschen Bundes. Meine Minister werden euch die neuesten Bundesbeschlüsse mitteilen. Ich werde die Rechte meiner Krone zu wahren wissen und euch nach und nach glücklich machen. Für meine Zivilliste, Gehalt des Königs, gebt ihr mir jährlich 6 Millionen Piaster und ich erlaube euch, meine Schulden zu bezahlen. Ja, das ist doch aktuell irgendwie. Das müsste dann,
großartig.
Das, was dem König Otto hier in den Mund gelegt wird, das könnte man heute der Troika auch in den Mund legen. Ja. Na, ihr zahlt mal schön hier eure Schulden.
Wir sind gekommen, euch glücklich zu machen. Ja,
schön. Gekommen, euch glücklich zu machen. Wir teilen euch die neuesten Bundesbeschlüsse mit. Also finde ich sehr, 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 sehr passend. Mhm. Ja, es geht dann natürlich noch weiter. Griechen werden konfus. Also er lässt dann die alten Griechen da auftauchen und sich mit dem König auseinandersetzen. Die Griechen werden konfus. Diogenes hält dem König seine Laterne ins Gesicht. Hippokrates aber ließ 6 Karren Nieswurst holen. Ja, also man sieht, die Griechen sind nicht begeistert. Mhm. Damals wie heute. Ja. Gut.
Ja, das war der Engels.
Das war der Engels, ja. Dann gibt es hier noch weitere Briefe. Mhm. Jetzt habe ich hier noch was. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Mhm. Ich wollte da nicht rummalen, das habe ich mir die entsprechende Stelle nicht angestrichen.
Ach.
Dann noch das über das Plattdeutsche.
Ja.
Das ist allerdings ein bisschen länger, aber kann ich auch mal lesen. Was dem Fremden hier zuerst auffällt, ist der Gebrauch der plattdeutschen Sprache, selbst in den angesehensten Familien. So wie der Bremer herzlich und vertraulich wird, spricht er Plattdeutsch. Ja, er klebt so sehr an diesem Dialekt, dass er ihn über den Ozean trägt. Auf der Lonja von Havanna wird ebenso viel Bremer Plattdeutsch gesprochen wie Spanisch. Ich kenne Leute, die in New York und Veracruz von den dort sehr zahlreichen Bremern den Dialekt ihrer Vaterstadt vollkommen erlernt haben. Es sind aber auch noch nicht 300 Jahre, dass das Hochdeutsche zur offiziellen Sprache erklärt wurde. Die Grundgesetze der Stadt, Tafel und Neue Eintracht sind in niederdeutscher Sprache abgefasst. Und die ersten Laute, die der Säugling hier nachsprechen lernt, sind Plattdeutsch. Selten beginnt ein Kind von dem vierten oder fünften Jahr Hochdeutsch zu sprechen. Die Bauern des Gebiets lernen es nie und zwingen dadurch die Gerichte sehr häufig Plattdeutsch zu verhandeln und Hochdeutsch zu protokollieren. Übrigens wird das Niederdeutsche hier noch immer ganz reingesprochen und hat sich ganz und gar von der Vermischung mit hochdeutschen Formen freigehalten, welche den hessischen und rheinischen Dialekt entstellt. Der nordhannöversche Dialekt hat einzelne Archaismen vor dem Bremer voraus, leidet aber desto mehr an mannigfaltigen lokalen Färbungen. Der Westfälische hat sich in einer entsetzlichen Breite der Diphthonge verloren, während westlich von der Weser der Übergang ins Friesische beginnt. Man kann die Bremer Mundart getrost als die unvermischteste Fortentwicklung der alten niedersächsischen Schriftsprache ansehen. Die Volkssprache hat sogar noch so viel Bewusstsein, dass sie hochdeutsche Wörter nach den Lautgesetzen des Niedersächsischen fortwährend umwandelt und in sich aufnimmt. Das ist übrigens sehr interessant, diese Bemerkung nur in Klammern. Das Aufnehmen von Fremdwörtern und das Anpassen gilt hier als Indiz für die Lebendigkeit eines Dialekts. Und das ist auch tatsächlich sprachwissenschaftlich so, während heute viele Leute sagen, wenn englische Wörter ins Deutsche aufgenommen werden, ist das ein Hinweis auf den Niedergang der deutschen Sprache. Das ist natürlich nicht richtig. So, eine Fähigkeit, deren sich nur wenige niedersächsische Volksmundarten noch jetzt zu erfreuen haben. Die Sprache von Reinicke Voss hat vor dem gegenwärtigen Dialekt fast nur vollere, jetzt kontrahierte Formen voraus, während die Wortstämme bis auf wenige Ausnahmen noch immer ihr Leben behauptet haben. Die Sprachforscher haben darum auch ganz recht getan, wenn sie das bremische Wörterbuch in lexikalischer Hinsicht als Durchschnittssumme der jetzigen niedersächsischen Volksidiome ansehen und eine Grammatik des bremischen Dialekts mit Rücksichtnahme auf die Mundarten zwischen Weser und Elbe würde eine sehr verdienstliche Arbeit sein. Mehrere hiesige Gelehrte haben Interesse für das Plattdeutsche gezeigt und es wäre sehr zu wünschen, dass einer von ihnen sich dieser Arbeit unterzöge. Ja, was dann aber nicht geschehen ist.
Ach,
dann lobt
das
er noch
alles Friedrich Engels.
Ja, die bremische Musik. Mhm. Natürlich besonders interessant vor dem Hinweis der Bremer Stadtmusikanten. Denn wir wissen ja, die können nicht so gut Musik machen und gehen nach Bremen, weil man da immer Stadtmusikanten braucht. Auch solche, die nicht gut Musik machen können. Aber es ist wohl anders. Naja, dann geht es noch um die bremische Presse und so. Und er sagt eben auch über Bremen als bisschen abqualifizierende Bemerkung. Soviel ich weiß, hat kein namhaftes Journal einen stehenden Korrespondenten in Bremen. Und man könnte aus diesem Consensus Gentium leicht schließen, dass von hier aus nichts zu schreiben wäre. Dem ist aber nicht so. Naja.
Ach, gar nicht schlecht. Der Engels.
Ja.
Ganz launig eigentlich auch.
Ja.
Und offensichtlich, ja.
Da so. War er auch noch sehr jung. Also.
Tja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt muss ich wieder
jetzt musst du
machen.
Wieder
was machen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe noch was von Theodor Mommsen dabei, aus der römischen Geschichte. Mhm. Das ist ein relativ monumentales Werk, das er verfasst hat in mehreren Bänden, von denen aber ich glaube, der vierte Band nie erschienen ist, sondern es gibt nur 1, 2, 3 und 5. Und wie gesagt, auch 1902 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat.
Das wusste ich gar nicht, dass der sogar...
Und tatsächlich auch für die römische Geschichte. Allerdings, also man muss sagen, es ist jetzt, was den Forschungsstand betrifft, natürlich jetzt nicht mehr unbedingt das so der aktuelle Stand. Da ist natürlich in den letzten über 100 Jahren auch was die altrömische Geschichte betrifft, noch sehr viel passiert und sehr viel gemacht worden. Aber ich finde es durchaus, also es ist schon recht lesenswert, es ist auch ganz interessant, hat natürlich auch gewisse Längen, aber es ist eben auch eine langwierige Angelegenheit, diese römische Geschichte. Und er schreibt hier über, also der Text oder der Ausschnitt, den ich jetzt dabei habe, da geht es um Cato. Cato den Jüngeren oder Cato Uticensis, der ja in der späten römischen Republik, also so zwischen 95 vor und 46 vor, gelebt hat. Einer der prominentesten Cäsar-Gegner war und sich dann auch umgebracht hat, als eben er in seiner Festung saß und da in Utica. Und also es gab da die Angebote, er hätte also freies Geleit und so weiter. Das wollte er aber alles nicht und hat sich dann eben umgebracht und war so einer der großen und bedeutenden Konservativen, wenn man das so sagen kann, Politiker in der Zeit der späten römischen Republik. Mommsen schreibt über ihn und was er über ihn schreibt, ist nicht unbedingt besonders freundlich. Das ist eine Eigenschaft in Mommsen, die ich ganz witzig finde. Das ist heute so in der Geschichtswissenschaft nicht mehr unbedingt so üblich, sehr hart durchaus über historische Figuren auch zu urteilen. Er hat auch ein sehr hartes Urteil über Cicero abgegeben, den er also auch nicht so besonders gescheit fand. Und jetzt schreibt er eben über unseren Cato. Die Aristokratie empfand es, wenn sie auch nicht gerade es sich gestand. Sie gab sich selber verloren. Außer Quintus Catulus, der mit achtbarer Festigkeit auf seinem wenig erfreulichen Posten als Verfechter einer überwundenen Partei bis zu seinem Tode im Jahre 60 ausharrte, ist aus den obersten Reihen der Nobilität kein Optimat zu nennen, der die Interessen der Aristokratie mit Mut und Stetigkeit vertreten hätte. Eben ihre talentvollsten und gefeiertsten Männer wie Quintus Metellus Pius und Lucius Lucullus abdizierten tatsächlich und zogen sich, soweit es irgend schicklicherweise anging, auf ihre Villen zurück, um über Gärten und Bibliotheken, über Vogelhäusern und Fischteichen den Markt und das Rathaus möglichst zu vergessen. Noch viel mehr gilt dies natürlich von der jüngeren Generation der Aristokratie, die entweder ganz in Luxus und Literatur unterging oder der aufgehenden Sonne sich zuwandte. Ein einziger unter den Jüngeren macht hiervon eine Ausnahme. Es ist Marcus Porcius Cato. Ein Mann von bestem Willen und seltener Hingebung und doch eine der abenteuerlichsten und eine der unerfreulichsten Erscheinungen in dieser an politischen Zerrbildern überreichen Zeit. Ehrlich und stetig, ernsthaft im Wollen und im Handeln, voll Anhänglichkeit an sein Vaterland und die angestammte Verfassung, aber ein langsamer Kopf und sinnlich wie sittlich ohne Leidenschaft, hätte er allenfalls einen leidlichen Staatsrechenmeister abgeben mögen. Unglücklicherweise aber geriet er früh unter die Gewalt der Phrase und teils beherrscht von den Redensarten der Stoa, wie sie in abstrakter Kahlheit und geistloser Abgerissenheit in der damaligen vornehmen Welt im Umlauf waren, teils von dem Exempel seines Urgroßvaters, den zu erneuern er für seine besondere Aufgabe hielt, fing er an, als Musterbürger und Tugendspiegel in der sündigen Hauptstadt umherzuwandeln, gleich dem alten Cato auf die Zeiten zu schelten, zu Fuß zu gehen statt zu reiten, keine Zinsen zu nehmen, soldatische Ehrenzeichen abzulehnen und die Wiederherstellung der guten alten Zeit damit einzuleiten, dass er nach König Romulus Vorgang ohne Hemd ging. Eine seltsame Karikatur seines Ahnen, des greisen Bauern, den Hass und Zorn zum Redner machten, der den Pflug wie das Schwert meisterlich führte, der mit seinem bornierten, aber originellen und gesunden Menschenverstand in der Regel den Nagel auf den Kopf traf, war dieser junge, kühle Gelehrte, dem die Schulmeisterweisheit von den Lippen troff und den man immer mit dem Buche in der Hand sitzen sah, dieser Philosoph, der weder das Kriegs- noch sonst irgendein Handwerk verstand, dieser Wolkenwandler im Reiche der abstrakten Moral. Dennoch gelangte er zu sittlicher und dadurch selbst zu politischer Bedeutung. In einer durchaus elenden und feigen Zeit imponierten sein Mut und seine negativen Tugenden der Menge. Er machte sogar Schule und es gab Einzelne, die die lebendige Philosophenschablone weiter kopierten und abermals karikierten. Auf derselben Ursache beruht auch sein politischer Einfluss. Da er der einzige namhafte Konservative war, der, wo nicht Talent und Einsicht, doch Ehrlichkeit und Mut besaß und immer bereit stand, wo es nötig und nicht nötig war, seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, obwohl weder sein Alter noch sein Rang noch sein Geist ihn dazu berechtigten, dennoch bald der anerkannte Vormann der Optimatenpartei. Wo das Ausharren eines einzelnen entschlossenen Mannes entscheiden konnte, hat er wohl auch einen Erfolg erzielt und in Detailfragen, namentlich finanzieller Art, oft zweckmäßig eingegriffen, wie er denn in keiner Senatssitzung fehlte und mit seiner Quästur in der Tat Epoche machte. Auch solange er lebte, das öffentliche Budget im Einzelnen kontrollierte und natürlich denn auch darüber mit den Steuerpächtern in beständigem Kriege lebte.
Ja,
also kein besonders nettes Urteil.
Und das war aus der römischen
Geschichte. Römische Geschichte von Theodor Mommsen, genau. Eben über Cato den Jüngeren. Und ja, nicht unbedingt ganz freundlich.
Ja.
Aber er macht das viel. Also Mommsen macht das öfter. Und es hat natürlich auch schon was sehr... ja, was auch natürlich dann die Texte, die nicht alle immer so sind, ja, dann euch durchaus immer mal wieder auflockert, wenn man dann schon auch so ein bisschen kichernd da sitzt.
Ja.
Wenn man dann so liest, wie er im Grunde eigentlich, wie man es vielleicht erwarten würde bei einem Kommentar zu einem aktuellen Politiker oder einer aktuellen Politikerin, wo sowas ja auch vielleicht mal geschrieben wird oder sowas in die Richtung, eben dann solche Kommentare auch in dieser Form und doch auch sehr, sehr spitz, ja, zu einem ja seit über 2000 Jahren verstorbenen römischen republikanischen Politiker.
Ja. Ja. Ja, das ist, glaube ich, der Stil der Zeit, dass man halt diese römischen Politiker so behandelt hat, als wären sie Zeitgenossen.
Ja.
Ja.
Und besonders freundlich ist es nicht, ja.
Also, ja.
Was er da über den, was er da über den Cato schreibt. Und über sein Auftreten in einer, was hat er gesagt, an politischen Zerrbildern überreichen Zeit.
Mhm. Genau. Ja, ich habe gerade noch wegen Friedrichs Engels über die Bremer den Bremer Ratskeller verlinkt.
Mhm.
Da gibt es nämlich einen Wikipedia-Artikel über den Bremer Ratskeller. Also man muss wissen, also ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, weil ich mich auf deinen Vortrag gestützt habe. Also vielleicht ist das jetzt vollkommen ein Unsinn, aber man kann das ja dort nachlesen. Also dass dieser Bremer Ratskeller eben einer der ältesten Weinkeller ist. Die Bremer haben ja gerade mit Wein gut gehandelt. Sie hatten ja dann Verbindungen nach Frankreich, während ja Preußen mit Frankreich eben nicht so, das klappte nicht so gut. Und dann wurde halt über Bremen, also Bremens Reichtum im 18. und 19. Jahrhundert rührt vor allen Dingen daher, dass sie halt Alkohol eingeführt haben und gehandelt haben nach Skandinavien und eben Wein vor allen Dingen. Und da wurde natürlich auch Wein eingelagert, ist ja klar. Wenn man schon mal den Zugriff hat, dann kann man ja über Zoll und sonst immer was abzweigen. Und das wurde halt im Ratskeller gesammelt. Und dort konnte man also guten Wein trinken. Und das hat eben auch die Dichter angezogen. Also nicht nur Friedrich Engels, der übrigens als berühmter Gast fehlt in dem Wikipedia-Artikel, könnte man nochmal einfügen. Aber viele andere, Theodor Fontane, Nikolai Gogol, Wilhelm Hauff, Gerhard Hauptmann, alle waren sie da. Richard Strauss, Richard Wagner, also auch Komponisten.
Und haben da in
Heinrich
diesem,
Heine.
Haben da in diesem Ratskeller getrunken.
Gezecht, ja. Genau.
Ja. Und knüllig. Und
so kam es zu den Knülitäten. So kam
es zu den Knülitäten.
Also es gibt hier noch einen schönen Text, den kann man vielleicht kann man vielleicht noch zitieren. Es gibt eine Novelle von Wilhelm Hauff, Fantasien im Bremer Ratskeller, wo dann eben auch die ganzen irgendwie dann auch so eine Vermischung von Realität und Surrealität stattfindet. Hier den Auszug, der sich in der Wikipedia findet, gebe ich mal zum Besten. Man steigt vom Keller einige Stufen aufwärts zum kleinen Kellerlein, zum unterirdischen Himmelsgewölbe, zum Sitz der Seligkeit, wo die Zwölfe hausen. Was seid ihr, Trauergewölbe und Grüfte alter Königshäuser, gegen diese Katakomben? Da liegen sie in ihren dunkelbraunen Särgen, schmucklos ohne Glanz und Flitter. Kein Marmor rühmt ihr stilles Verdienst, ihre anspruchslose Tugend, ihren vortrefflichen Charakter. Aber welcher Mann von einigem Gefühl für Tugenden dieser Art Rat fühlt sich nicht innig bewegt, wenn der alte Ratsdiener, dieser Aufwärter in den Katakomben, dieser Küster der unterirdischen Kirche die Kerzen auf die Särge stellt, wenn dann das Licht auf die erhabenen Namen der großen Toten fällt. Wie regierende Häupter führen auch sie keine langen Titel und Zunamen. Einfach und groß stehen die Namen auf ihren braunen Särgen geschrieben. Dort Andreas, hier Johannes, in jener Ecke Judas, in dieser Petrus. Wen rührt es nicht, wenn er dann hört, dort liegt der Edle von Nierenstein, geboren 1718. Hier der von Rüdesheim, geboren 1726. Rechts Paulus, links Jakob, der gute Jakob. Also wie man schnell versteht, sind diese Särge also tatsächlich Weinfässer.
Ja. Und ach schön.
Also auch gerade die Zeit, ne, wir haben vorhin gesehen, Engels wird Knülle mit einem 1746er und hier eben 1726. Also ist tatsächlich die gleiche Zeit. Ja, und Heinrich Heine dichtet, das ist die Rose der Rosen. Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie. Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt, er hat mich begeistert, er hat mich berauscht und hielt mich nicht fest, am Schopfe fest, der Ratskellermeister von Bremen, ich wäre gepurzelt. Ja, die Treppe runter. Das ist da sehr steil. Also es ist heute das, noch so. Leider das
scheint ja ein sehr wichtiger Ort zu sein.
Ja, leider ist es jetzt wird so ein bisschen von so einer Kette betrieben. Ich glaube, das Kartoffelhaus oder sowas, so eine Franchise-Sache. Okay. Aber der Wein ist gut und man kann immer noch die
Treppe. Ist nicht irgendwann mal jetzt eine Veranstaltung in Bremen? War nicht der nächste Piratenbundesparteitag?
Der Bundesparteitag der Piraten. Wir sollten einen Ausflug machen.
Dann können wir auch mal.
Wir lesen dort.
Ja, dann können wir uns auch mal dieses Geschäft da angucken.
Wir lesen uns dort was vor. Genau. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, cool.
Im Apostel- und Rosekeller.
Exzellent.
Oder im Senats- und Kaiserzimmer. Ja. Oder im Bacchuszimmer. Also es gibt da genug
verschiedene Möglichkeiten.
Auch die große Halle, da stehen dann die großen Fässer. Aber ich finde diese kleineren eigentlich noch angenehmer. Da kann man sich besser unterhalten. Wir haben auch noch so Nischen da. Es ist also wirklich so, naja. Also wirklich sehr schön.
Ja, gar nicht schlecht.
Ja. Ja, was hast du noch?
Ja,
ich bin hier so ein bisschen mit meinem.
Haben wir den Mommsen mal mal erledigt. Also das lohnt sich durchaus jedenfalls auch da mal reinzugucken. So wie sich überhaupt auch das vielleicht noch so am Rande auch die Beschäftigung gerade mit der späten Römischen Republik extrem lohnt, weil das eine unglaublich spannende Zeit ist.
Ja.
Vor allem auch da zu beobachten, wie in einer Situation, die man als Bedrohungssituation empfunden hat, verschiedene Leute und verschiedene Gruppierungen halt reagiert haben.
Mhm.
Und insbesondere gerade einige, die deren Ziel es gewesen ist, die Ordnung, die bestehende Staatsordnung, so wie sie war, zu bewahren, dass die am meisten dazu beigetragen haben, dass das dann alles zusammengefallen ist. Und das finde ich eine ziemlich spannende Angelegenheit.
Ja, ja.
Also es gibt da einige Sachen, die ganz gut sind, von Christian Meyer zum Beispiel, der Lehrstuhlinhaber für alte Geschichte in München gewesen ist und den ich selber auch als Professor noch erlebt habe, der ein Buch Respublica Amissa geschrieben hat.
Wie
also,
schreibt sich denn der Meyer? Meyer ist ja so ein komplizierter Name.
E-I-E-R, also so die einfachste, genau. Und der also auch noch mehr publiziert hat, auch eine ziemlich gute Cäsar-Biografie geschrieben hat. Also das ist die Beschäftigung mit dieser Zeit ist sehr, sehr spannend.
Mhm. Und na, ich finde natürlich auch die nachfolgende Zeit noch interessant.
Allerdings,
also die augusteische Epoche.
Ja.
Also erstmal finde ich alleine schon die Biografie des Augustus, da habe ich auch was gelesen mal von einem großen Historiker. Da gibt es eine sehr ausführliche Bibliografie, müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren. Also das ist interessant, also erstmal überhaupt, wie Augustus das geschafft hat, sich da durchzusetzen. Ich meine, der war ja eigentlich völlig chancenlos und war ja unter dem Radar. Ne? Das ist so ein bisschen immer diejenigen, die auf keiner Rechnung stehen, auf keiner Liste stehen. So ein bisschen wie bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden der Piratenfraktion, stand auf keiner Liste und die Presse war hinterher total erstaunt.
Ja.
Und so eigentlich auch. Also wenn man das mal journalistisch aufarbeiten würde, wie das Ende der Römischen Republik, gut, sie war ja nicht wirklich zu Ende, aber diesen Übergang zum Imperium, Da sieht man dann eben, dass das auch, der, also wie gesagt, Augustus war auf keiner Liste.
Ja.
Und der schafft es dann. Ja, ja. Und schafft es dann auch immerhin so gut, dass es ohne weitere Konflikte ja ging. Wow. Bis zu seinem Tod war ja da die goldene Zeit, wo irgendwie alles gut ging.
Wow.
Das finde ich schon erstaunlich.
Also rentiert sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen und durchaus auch mit Mommsen selbst, der halt auch offensichtlich ziemlich gute organisatorische Qualitäten hatte, ja auch als Politiker tätig war im Preußischen Landtag Abgeordneter und im Reichstag und hat einen Verein gegründet, mit initiiert, den Verein zur Abwehr des Antisemitismus.
Mhm.
1890.
Stimmt, da war das mit dem Antisemitismus, genau.
Steht ja auch in seiner. Um also diesen, also einen Verein gegründet, um dem Antisemitismus öffentlich entgegenzutreten im Kaiserreich.
Ja. Mhm. Ja, war halt ein schlauer Mann.
Ja,
ein
allerdings.
Mann, der halt schon
allerdings.
Gesehen hat, wie die Lage aussieht und eben seiner Zeit dann auch weit voraus war. Übrigens ja auch Max Weber ist ja auch, passt ja auch in diesen Zusammenhang. Mhm. Er gilt ja so ein bisschen als Nachfolger von Mommsen, obwohl er dann was anderes gemacht
hat. Was völlig anderes. Von dem habe ich ja auch was dabei.
Ja.
Von Weber habe ich auch was dabei. Es gibt ja natürlich das Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft, das ich auch tatsächlich zu Hause irgendwo habe. Allerdings bisher nicht über den Definitionsteil, der auch schon unglaublich lange ist, wo er also seine Begriffsdefinitionen erstmal macht und so, über den noch nicht hinausgekommen bin und es tatsächlich sehr schwierig
finde. Ja, ich habe kürzlich diesen Aufsatz Wissenschaft als Beruf. Mhm. Das ist ja kein Aufsatz, das ist ja eigentlich ein Vortrag. Hat ja mehrere solche Vorträge in München, glaube ich, gehalten. Mhm. Einen auch über Politik als Beruf. Und mir hat jemand dieses Wissenschaft als Beruf geschenkt und das liegt immer noch auf meinem Nachttisch. Ich habe es immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Das muss ich bei Gelegenheit tun, siehste. Wenn ich gewusst hätte, dass du mit Max Weber kommst, hätte ich das noch schnell gelesen. Jetzt habe ich es immer noch nicht getan. Ja,
ich habe also aber was rausgesucht aus einem anderen Buch, was halt so das andere sehr bekannte oder das bekannteste dann auch von Max Weber ist, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Genau, das ist sehr bekannt.
Und da habe ich jetzt heute Vormittag auch nochmal irgendwie reingeschaut und jetzt auch ein bisschen was hier rausgezogen. Es geht am Anfang erstmal um Sprache. Mhm. Es geht um das Wort Beruf. Es geht um den Begriff Beruf. Und das finde ich sehr spannend. Was er ja macht in diesem Werk ist, Zusammenhänge darzustellen zwischen der protestantischen Ethik, die sich ja von durchaus auch von der auch weltanschaulich von der Ethik der Katholiken ziemlich stark unterscheidet. So die Frage, wie sieht es mit der göttlichen Gnade aus? Was muss ich machen als Mensch hier irgendwie, damit ich der teilhaftig werde oder was kann ich tun? Da gibt es also relativ starke Unterschiede und er veranstaltet im Grunde mal so eine Zusammenschau und sieht sich das an, wie hat diese protestantische Ethik auch durchaus an statistischen Fakten und an Zahlen orientiert und unter Heranziehung dieser Dinge, wie sich protestantische Ethik auf die Industrialisierung ausgewirkt hat. Und hier sind wir jetzt beim Beruf. Nun ist unverkennbar, dass schon in dem deutschen Worte Beruf ebenso wie vielleicht noch deutlichererweise in dem englischen Calling eine religiöse Vorstellung, die einer von Gott gestellten Aufgabe wenigstens mitklingt. Und je nachdrücklicher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton legen, desto fühlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich und durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, dass die vorwiegend katholischen Völker für das, was wir Beruf im Sinn von Lebensstellung umgrenztes Arbeitsgebiet nennen, einen Ausdruck ähnlicher Färbung ebenso wenig kennen wie das klassische Altertum, während es bei allen vorwiegend protestantischen Völkern existiert. Es zeigt sich ferner, dass nicht irgendeine ethnisch bedingte Eigenart der betreffenden Sprachen, etwa der Ausdruck eines germanischen Volksgeistes, dabei beteiligt ist, sondern dass das Wort in seinem heutigen Sinn aus den Bibelübersetzungen stammt. Und zwar aus dem Geist der Übersetzer, nicht dem Geist des Originals. Es scheint in der lutherischen Bibelübersetzung zuerst an einer Stelle des Jesus Sirach ganz in unserem heutigen Sinn verwendet zu sein. Es hat dann sehr bald in der profanen Sprache aller protestantischen Völker seine heutige Bedeutung angenommen, während vorher in der profanen Literatur keines derselben irgendein Ansatz zu einem derartigen Wortsinn zu bemerken war und auch in der Predigtliteratur, so viel ersichtlich, nur bei einem der deutschen Mystiker, deren Einfluss auf Luther bekannt ist. Und wie die Wortbedeutung, so ist auch, das dürfte im Ganzen ja bekannt sein, der Gedanke neu und ein Produkt der Reformation. Nicht als ob gewisse Ansätze zu jener Schätzung der weltlichen Alltagsarbeit, welche in diesem Berufsbegriff vorliegt, nicht schon im Mittelalter, ja selbst im späthellenistischen Altertum vorhanden gewesen wären. Davon wird später zu reden sein. Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmalig erzeugte. Es kommt also in dem Begriff Beruf jenes Zentraldogma aller protestantischen Denominationen zum Ausdruck, welches die katholische Unterscheidung der christlichen Sittlichkeitsgebote in Präzepta und Consilia verwirft und als das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, nicht eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt, wie sie sich aus der Lebensstellung des Einzelnen ergeben, die dadurch eben sein Beruf wird. Ich kann jetzt, ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob diese sprachhistorischen und so theoretischen Dinge wirklich stimmen.
Doch, ich glaube, das stimmt. Also Beruf, Calling und so, dass das da herrührt, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja. Also kann man natürlich nochmal auch nachschauen. Dafür haben wir ja das Wörterbuch
jetzt. Ja, ist ja auch wieder richtig.
Aber ich halte das für durchaus.
Und das ist halt schon spannend. Also ich finde es zum einen ziemlich gut geschrieben. Es ist sehr auf den Punkt und sehr klar. Und die Gedankengänge sind halt auch ausgesprochen spannend. Also auch dieser Punkt zum einen fängt ja an mit dem Wort. Und geht er dann weiter zum, dass auch das Prinzip, das diesem Wortberuf irgendwie zugrunde liegt. Also wie er schreibt, der Gedanke neu und ein Produkt der Reformation ist. Mhm. Und ich finde dieses Werk insgesamt ziemlich gut und die Erkenntnis auch sehr spannend. Ja, also wie und es ist ja auch was heute noch nachwirkt, glaube ich. Also wenn wir uns jetzt irgendwie angucken, wenn man mal mit jemandem über BGE diskutiert zum Beispiel,
genau,
was für ein Arbeitsbegriff dann da irgendwie.
Das ging mir auch durch den Kopf, als du das vorgelesen hast. Das erklärt auch, warum die Leute so ein großes Problem mit dem Beruf haben, mit BGE haben, weil sie eben darin auch sowas sehen wie eine Berufung und es bestätigt sich bei Grimm. Ein Beruf ist ja auch B, Buchstabe B, also von den Brüdern Grimm noch selbst geschrieben. Erste Bedeutung Pharma-Ruf, das ist natürlich was anderes. Solches abergläubiges Wesen ist zu unseren Zeiten aufgehoben und abgeschafft worden, aber die Kapelle ist nichtsdestoweniger in ihrem Beruf, also in ihrem Ruf geblieben. Also in diesem Sinne, das ist natürlich nicht gemeint. Und dann zweitens, Vocatio Officium Studium Impulsio Amt Bestimmung. Und dann kommt gleich das Zitat aus Sirach: Bleibe in Gottes Wort und übe dich drinnen und beharre in deinem Beruf.
Ah, also genau.
Vertraue du Gott und bleibe in deinem Beruf.
Okay, also die Stelle, die auch Weber anführt.
Ja, welches da sei die Hoffnung eures Berufs. Genau. Ja, kommt immer noch nicht so richtig das, was wir heute, obwohl das natürlich schon dabei steht mit Officium, Ja. Ah, hier kommt noch ein schönes Zitat. Da kommen wir dann zu der derzeitigen zur derzeitigen Bedeutung und auch zum Ablehnen des PGEs, steht hier auch schon.
Ach.
Ein gewisser Kirchhoff schreibt, also natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts, außerm Beruf nach Nahrung trachten ist anders nichts denn Gott verachten.
Ja, siehst du mal an.
Der ist reich und von Gott geehrt, welchen sein Hand und Beruf ernährt. Da selbst, der gleiche.
Siehste.
Das ist irgend so ein Prediger.
Also letzten Endes irgendwie so das Prinzip, man braucht einen Beruf und muss den ausüben. Und nur auf diese Art und Weise ist es möglich, ein gottgefälliges Leben zu führen im Sinne dieser Religion. Und wenn das das Prinzip ist, das dahinter steht, dann ist natürlich ganz klar, dass man damit sowas wie einem BGE und der Vermutung, die die Leute dann ja auch noch haben, dass wer nichts, wer es nicht machen muss, sowieso nichts macht, ja,
ja, ja.
Dann das Ganze natürlich nicht funktioniert in diesem Weltbild.
Ja.
Das ist halt klar.
Ja, klar.
Ich meine, und da muss man sagen, diesen Punkt liefert Weber sogar auch in demselben Text zumindest ein Argument. Er stellt da Behauptungen auf. Er sagt, der Mensch will von Natur nicht Geld und mehr Geld verdienen, sondern einfach leben, so leben, wie er zu leben gewohnt ist und so viel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Überall, wo der moderne Kapitalismus sein Werk der Steigerung der Produktivität der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensität begann, stieß er auf den unendlich zähen Widerstand dieses Leitmotivs präkapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit. Und er stößt noch heute überall umso mehr darauf, je rückständiger vom kapitalistischen Standpunkt aus die Arbeiterschaft ist, auf die er sich angewiesen sieht. Es lag nun, um wieder zu unserem Beispiel zurückzukehren, sehr nahe, da der Appell an den Erwerbssinn durch höhere Lohnsätze versagte, es mit dem gerade umgekehrten Mittel zu versuchen. Durch Herabsetzung der Lohnsätze den Arbeiter zu zwingen, zur Erhaltung seines bisherigen Verdienstes mehr zu leisten als bisher. Ohnehin schien ja und scheint noch heute der unbefangenen Betrachtung niederer Lohn und hoher Profit in Korrelation zu stehen. Alles, was an Lohn mehr gezahlt wurde, eine entsprechende Minderung des Profits bedeuten zu müssen. Jenen Weg hat denn auch der Kapitalismus von Anfang an wieder und immer wieder beschritten. Und jahrhundertelang galt es als Glaubenssatz, dass niedere Löhne produktiv seien. Das heißt, dass sie die Arbeitsleistung steigerten. Dass, wie schon Peter de la Cour in diesem Punkt, wie wir sehen werden, ganz im Geist des alten Calvinismus denkend, gesagt hatte, das Volk nur arbeitet, weil und solange es arm ist.
Ja, ja. Ja.
Ich sag dir, man muss echt öfter mal in diese alten Dinger reingucken. Ja, man muss da reingucken.
Also ich nehme mir jetzt auch mal Max Weber vor. Also das eine liegt ja schon in meinem Nachttisch, aber ich werde mir das auch mal mit der protestantischen Ethik
des
Geisteskapitalismus anschauen. Ich meine, ich bin ja letztlich, obwohl ich jetzt mit der Kirche, also vor vielen Jahren schon gebrochen habe, als ich gerade promoviert war, weil ich gedacht habe, das passt jetzt nicht zum wissenschaftlichen Anspruch. Das Protestantische ist mir ja doch irgendwie Begriff. Und von daher ist das eine interessante Herangehensweise. Mhm. Und auch das mit den Wörtern. Also das stimmt eigentlich. Auch das Wort Verdienst. Verdienst ist ja auch etwas, was einem sozusagen zukommt und zur Ehre gereicht und letztlich auch für den Protestantismus wichtig ist, weil man durch Verdienste ja dann auch möglicherweise die Erlösung bekommt. Obwohl natürlich auch der Protestantismus davon ausgeht, dass es halt diese Gnade gibt, dass also Jesus schon gestorben ist für die Sünden und damit man schon eigentlich erlöst ist, aber doch nicht so ganz.
Also
Verdienst spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und das ist tatsächlich hier der Zusammenhang,
Und spannend halt so, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie stark die Wirkung davon wahrscheinlich heute halt auch immer noch ist, wenn es um so Fragen geht wie Arbeit. Ja? Ja, also klar. So in der Diskussion, wenn dann wieder mal irgendwas kommt, dass irgendjemand zettert und sagt, ja, diese da hier, die Hartz-IV-Leute wären ja sowieso alle irgendwie nur, genau, würden hier uns auf der Tasche liegen oder so Quatsch da erzählen und alles.
Ja.
Und da halt irgendwelches Getöse machen, das kommt doch das irgendwie kommt daher, aus dieser
genau
Richtung.
Genau, das ja, ist ja auch kein Wunder, dass eben auch gerade hier die eher protestantisch gesinnten Koalition von Rot-Grün auf Hartz IV gekommen sind, mit dem Aspekt der Arbeitswilligkeit, dies zu überprüfen, ist halt genau die protestantische Gewissensprüfung, die hier, also es ist wirklich ganz, ganz klar, also wird mir jetzt richtig klar. Ja. Also ich muss das lesen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Also wie gesagt, Max Weber.
Das ist auch nicht, also das hier, diese beiden Aufsätze da, diese protestantische Ethik, das ist auch nicht so schlimm. Das ist nicht viel, das ist nicht sehr lang. Mhm. Also das kann man relativ problemlos auch mal machen. Wie gesagt, dieses Hauptwerk ist halt schon etwas. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass es später besser wird, wenn man sozusagen den Grundstudiumsteil, wo die Begriffe definiert werden, dass es, wenn der Teil vorbei ist, dass es dann angenehmer wird.
Ja.
Aber gut, ich meine, es ist halt gerade das auch ein wissenschaftliches Werk und in einer Wissenschaft, die ja auch gerade erst am Entstehen ist. Also zu der Zeit. Weber gilt ja als so einer der Begründer der Soziologie und von allen möglichen anderen auch noch. War halt auch so ein bisschen ein Tausendsasser. Und also auch hier so Religionssoziologie, was das ja ist im Prinzip hier jetzt, diese zwei Aufsätze mit der protestantischen Ethik, also solche Dinge als Erster auch gemacht zu haben. Und macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn man anfängt, über diese Dinge zu sprechen, dann erstmal sich oftmals ja erstmal eigene Begrifflichkeiten schaffen muss und sehr viel definieren muss. Aber lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, da mal bei dem Weber reinzugucken. Genauso wie sich es auch immer wieder lohnt, bei Walter Benjamin reinzugucken.
Ja,
genau. Der halt auch zu bestimmten Dingen so gefühlt letztgültige Dinge gesagt hat.
Ja, und auch seiner Zeit voraus war.
Ja, ich meine, extrem,
diese Geschichte, eines seiner wichtigsten Werke, das Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Ich meine, das haben wir ja jetzt.
Ja.
Dadurch, dass es eben, dass das Kunstwerk an sich schon kein Original mehr hat, sondern nur noch digital ist.
Ich glaube, selbst da hat er auch schon drüber
gesprochen. Ich meine, das Konzept wird sehr klar und auch die ganzen Probleme spricht er eigentlich schon an.
Ja.
Das ist, also von daher, Walter Benjamin, ich schreibe es mal in die Shownotes, weil wir jetzt hier Walter Benjamin, glaube ich, nicht gegenwärtig haben.
Ja.
Das ist unbedingt aktuell.
Ja.
Also das glaube ich auch. Dass man das sich anschauen sollte.
Ja. Und es ist ja auch nicht mehr ganz neu hier. Der Text ist 1935 erschienen.
Aber Walter Benjamin ist 1940 gestorben. Ja. Das heißt, wir sind jetzt bald durch. Ja, der ist jetzt gemeinfrei, sehe ich gerade.
Ja, ach.
Wie schön, dann könnten wir den auch mal lesen.
Ja, bei Gelegenheit. Das stimmt wohl. Ja, cool, gar nicht
das
schlecht.
Das sieht man.
Ja. Es geht
gar nicht so schlecht manchmal.
Es geht voran,
der Gnade des frühen Todes sozusagen.
Es geht voran.
Ja.
Ja, aber eben tatsächlich im Jahr 1935 diesen Aufsatz geschrieben und da schon doch zu sehr vielen Fragen auch Stellung genommen, die jetzt halt genau die sind, über die halt diskutiert wird.
Also
schon mir fällt spektakulär.
Mir ist noch was aufgefallen jetzt zu, aber vielleicht geht das zu weit, zu der Geschichte mit der protestantischen Ethik von Max Weber. Es gibt ja diese doppelte Buchführung und die Kameralistik. Und ich glaube, das ist auch so ein, das spiegelt das auch wieder. Ich glaube, die Kameralistik ist so ein bisschen der katholische Ansatz. Da gibt es so im Verborgenen so einen Schatz und irgendwie, werden halt Ein- und Ausgaben berechnet und so und das reicht irgendwie. Und bei der doppelten Buchführung, die ja oft auch als überlegen angesehen wird, da wird eben alles gegeneinander aufgerechnet. Da ist eben so wie Kannst du dir das richtig vorstellen, wie denn die Sünden immer zu Buche schlagen? Da kann man nichts wegmachen, wie man das ja im Katholizismus kann durch die Beichte. Und bei der Kameralistik kann man ja tatsächlich, da kann man ja dann sagen, ja, passt schon.
Ja.
Und bei der doppelten Buchführung, die ist halt unerbittlich. Und das ist eben, glaube ich, auch das Protestantische. Also ich glaube, da stehen sich wirklich zwei Welten gegenüber. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Doppik, also der Übergang von der Kameralistik zur doppelten Buchführung in der Finanzverwaltung, ob das wirklich so der weiße letzter Schluss ist. Gut, die Piraten fordern das, aber ich bin halt auch kein Experte. Ich denke nur, also wenn ich so ein bisschen an meinen Haushalt denke, muss ich ja auch verwalten an meiner Arbeitsstelle. Also das mit der Kameralistik ist schon schwierig. Wenn wir da jetzt auch noch doppelte Buchführung haben und so, also das ist alles nicht so einfach.
Wird's nicht
angenehm. Das ist halt höherer Aufwand, ne? Das ist ganz klar.
Tja, ja, die protestantische Buchführung.
Ja. Genau, ja, da scheint was dran zu sein. Also ist immerhin mal ein Gedanke wert. Ich kann das alles noch hier verlinken.
Und mal
für die Leute, die sowas noch nicht gehört haben.
Kann man also noch mal etwas genauer nachgucken und insbesondere dann auch mal den Weber lesen. Das, glaube ich, kann, ja, scheint ja irgendwie durchaus was zu sein, was sich mal rentiert.
Ja, ja.
Sich das auch mal vor Augen zu führen, was also, da...
Nee, was ist jetzt da für mich eine angenehme Überraschung, weil das auch wieder so ein... Es gibt ja oft diese, ja, in der Sprachwissenschaft würde man sagen, kumulative Konvergenz. Also wenn sich Dinge anhäufen, aber alle so in dieselbe Richtung streben. Wenn ich jetzt gerade die Bücher mir anschaue, die ich so am Nachttisch habe und du sagst jetzt
Max Weber, also alles in die Richtung,
das passt alles in die Richtung. Ansonsten lese ich ja gerade Matthew D. Rose, das Buch Korrupt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also können wir jetzt hier nicht rauslesen, weil der Mensch ja leibt und lebt. Ist ein amerikanischer Journalist, der über die deutsche Politik schreibt, also über Korruption in der deutschen Politik. Da geht es auch um Abgeordnetenbestechung und so. Und insbesondere kommen die Beispiele aus Berlin. Natürlich einmal die große Bundespolitik, aber nicht nur die große Bundespolitik, sondern eben auch die Kommunalpolitik in Berlin und da insbesondere in Berlin-Schöneberg. Und man legt die Ohren an, was der alles so aufdeckt. Und ich finde es spannend. Also kann man sehr empfehlen. Und ja, also wer noch was Spannendes lesen will mit politischem Inhalt, also Matthew G. Rose kann ich empfehlen. Ist leider gibt's das nicht als E-Book.
Das ist ein bisschen. Also man muss es analog kaufen.
Ich habe es mir geliehen. Also jemand hat mir das Buch geliehen. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich gehe nicht mehr ins Kino, weil mir das zu blöd ist. Ich schaue mir die Filme lieber daheim an. Und ich glaube auch, gedruckte Bücher, ich habe schon so viele davon, ist nicht so das, was ich jetzt vorrangig kaufen würde, obwohl ich gerade wieder einen Ausstellungskatalog gekauft habe, der irgendwo rum liegt.
Gut, ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes.
Ist noch mal ein bisschen was anderes, ja.
Aber also so große Mengen an gedruckten Büchern anhäufen ist, ich bin mittlerweile da auch etwas vorsichtiger geworden und kaufe da auch nicht mehr so viel.
Ja.
Die Stapel schon langsam etwas
Früher konnte ich ja in keine Buchhandlung gehen, ohne nicht mit einem Haufen Bücher raus.
Ja, ich kenne das Problem.
Und das versuche ich mir abzugewöhnen, weil es wirklich, also ja, das Problem ist eben auch, dass ich halt auch so ein bisschen ein vagabundierendes Leben führe. Und dann ist man natürlich immer, da hat man die Bücher nicht immer gerade dabei. Und wenn ich sie auf meinem Lesegerät habe, auf meinem E-Ink-Lesegerät oder auch auf meinem Tablet, ich meine, man kann das ja heute alles überall haben, ist einfach angenehmer.
Ja, es ist deutlich praktischer und man schleppt und man muss nicht so viel Zeug mit sich rumschleppen. Weil ich mache es ja auch ganz gerne, ich habe gerne Auswahl. Also nicht nur irgendwie ein Buch oder so dabei.
Genau, so geht's mir auch.
So. Und wenn dann schon irgendwie, jetzt nicht der halbe Koffer, aber doch größere Teile irgendwie schon vollgestopft sind mit den Büchern, die man halt mitschleppt, das nervt halt auch ganz schön. Also Und dem Rücken tut es auch nicht gut.
Nee, das stimmt.
Tja, ja. 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 Hast du denn
jetzt ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Okay. Also das, ich bin so ein bisschen schlecht vorbereitet, kann man sagen. Naja doch, ich habe mich bemüht, alles Mögliche zu finden, aber ja, dann gab es wieder viele Ablenkungen, wie das immer so ist. Und ja.
Viele Eichhörnchen.
Ja.
Ja, ich habe ja noch den Goethe.
Hattest du nicht noch den Kant?
Ja, den gibt es auch noch. Ja, ja. Den haben wir.
Kant finde ich.
Ja?
Aber mach mal den Goethe erst. Das mit dem Granit finde ich spannend.
Also, Goethe.
Ich versuche es dann auch zu finden. Ich darf übrigens bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass im Grimmschen Wörterbuch, das ist ja ein bisschen eigen, der Grimm. Er schreibt ja die Substantive klein, was ich eigentlich gut finde. Er begründet das übrigens auch am Anfang und richtig gut, also auch wissenschaftlich, dass eigentlich diese deutsche Großschreibung verhunzt ist und es so gar nicht geht. Weil das nie aufgeht. Also man kann halt so ein Prinzip, also zur Zeit von Grimm war es ja noch so, dass man halt den Kern der Nominalgruppe großgeschrieben hat. Nicht das Substantiv, wie immer behauptet wurde, sondern den Kern der Nominalgruppe. Und da hat man es verhunzt ja durch die Rechtschreibreform, jetzt sollen angeblich Substantive großgeschrieben werden, aber das passiert natürlich nicht, weil man zum Beispiel etwas Großes, da schreibt man Großes Groß, das ist der semantische Kern der Nominalgruppe immer noch, aber nicht das Substantiv.
Ha.
Also es ist halt also ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, das hat also Grimm schon dargelegt, dass das blödsinnig ist. Er hat auch diese antiquierenden Schreibungen, fand er nicht gut, wie Potenzial mit T und so sollte man nicht tun, schreibt er. Was sich übrigens bis heute so niedergeschlagen hat, weil es beide Schreibungen gibt. Und dann gibt es halt so Verlage, den Fischer Verlag, der sagt, ja nee, das schreiben wir mit TI. Obwohl auch da schon Grimm gesagt hat, so ein Unsinn. Und was er auch macht, er schreibt Goethe mit Ö.
Ach.
Ja, was wohl ganz üblich war zu der Zeit. Und ich finde, eigentlich sollte man es weiterhin tun.
Ja.
Ich habe mir jetzt vorgenommen, mich mehr an Grimm zu orientieren. Gut, mit der SZ-Schreibung.
Und wenn dann irgendjemand kommt und blöd daherredet, dann kann man sagen, hier, das ist nicht falsch. Das ist hier...
Genau.
Ja. Ja, gar nicht schlecht. Genau, der Goethe, den man ja kennt irgendwie hat ja auch relativ viel gemacht.
Ja.
Ist alt geworden und war immer relativ fleißig. Und hat ja nicht nur gedichtet und Romane geschrieben und gemacht und Schauspiele und Gedöns, sondern hat sich ja auch als Naturforscher betätigt, hat eine Farbenlehre verfasst und hat viele Reisen unternommen und sich auch mit Gestein befasst. Hat sich ja eigentlich mit so ziemlich allem befasst. War so ein bisschen ein Eichhörnchen, das halt so sich für 1000 verschiedene Dinge interessiert. Hat aber auch in vielen solchen Bereichen dann ja auch was geleistet und schreibt hier über den Granit. Goethe schreibt über Granit.
Das ist in der Tat sehr, sehr seltsam.
Der Granit war in den ältesten Zeiten schon eine merkwürdige Steinart und ist es zu den unsrigen noch mehr geworden. Die Alten kannten ihn nicht unter diesem Namen. Sie nannten ihn Sienit von Siene, einem Orte an den Grenzen von Äthiopien. Die ungeheuren Massen dieses Steines flößen Gedanken zu ungeheuren Werken den Ägyptiern ein. Ihre Könige richteten der Sonne zu Ehren Spitzsäulen aus ihm und von seiner rot gesprengten Farbe erhielt er in der Folge den Namen des feurig bunten. Noch sind die Sphinxe, die Memnons, Bilder, die ungeheuren Säulen, die Bewunderung der Reisenden und noch am heutigen Tage hebt der ohnmächtige Herr von Rom die Trümmer eines alten Obelisken in die Höhe, die seine allgewaltige Vorfahren aus einem fremden Weltteile ganz herüberbrachten. Die Neueren gaben dieser Gesteinsart den Namen, den sie jetzt trägt. Von ihrem körnichten Aussehen und sie musste in unseren Tagen erst einige Augenblicke der Erniedrigung dulden, ehe sie sich zu dem Ansehen, in dem sie nun bei allen Naturkündigern steht, emporhub. Die ungeheuren Massen jener Spitzsäulen und die wunderbare Abwechslung ihres Kornes verleiteten einen italienischen Naturforscher zu glauben, dass sie von den Ägyptiern durch Kunst aus einer flüssigen Masse zusammengehäuft seien. Aber diese Meinung verwehte geschwind und die Würde dieses Gesteins wurde von vielen trefflich beobachtenden Reisenden endlich befestigt. Jeder Weg in unbekannte Gebirge bestätigte die alte Erfahrung, dass das Höchste und das Tiefste Granit sei. Dass diese Steinart, die man nun näher kennen und von anderen unterscheiden lernte, die Grundfeste unserer Erde sei, worauf sich alle übrigen mannigfaltigen Gebirge hinaufgebildet. In den innersten Eingeweiden der Erde ruht sie unerschüttert. Ihre hohen Rücken steigen empor, deren Gipfel nie das alles umgebende Wasser erreichte. So viel wissen wir von diesem Gesteine und wenig mehr. Aus bekannten Bestandteilen auf eine geheimnisreiche Weise zusammengesetzt, erlaubt es ebenso wenig seinen Ursprung aus Feuer wie aus Wasser herzuleiten. Höchst mannigfaltig in der größten Einfalt wechselt seine Mischung ins Unzählige ab. Die Lage und das Verhältnis seiner Teile, seine Dauer, seine Farbe ändert sich mit jedem Gebirge und die Massen eines jeden Gebirges sind oft von Schritt zu Schritte wieder in sich unterschieden und im Ganzen doch wieder immer einander gleich. Und so wird jeder, der den Reiz kennt, den natürliche Geheimnisse für den Menschen haben, sich nicht wundern, dass ich den Kreis der Beobachtungen, den ich sonst betreten, verlassen und mich mit einer recht leidenschaftlichen Neigung in diesen gewandt habe. Ich fürchte den Vorwurf nicht, dass es ein Geist des Widerspruches sein müsse, der mich von Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teils der Schöpfung zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gerne zugeben, dass alle natürlichen Dinge in einem genauen Zusammenhange stehen, dass der forschende Geist sich nicht gerne von etwas Erreichbarem ausschließen lässt. Ja, man gönne mir, der ich durch die Abwechslungen der menschlichen Gesinnungen, durch die schnelle Bewegungen derselben in mir selbst und in anderen manches gelitten habe und leide, die erhabene Ruhe, die jene einsame, stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur gewährt. Und wer davon eine Ahnung hat, folge mir.
Das ist wirklich, naja, da passt eigentlich das Gelad ganz gut.
Das ist also schon ganz schönes Geschwurbel,
das
oder?
Das ist Geschwurbel,
ja. Ja, aber es ist Goethe und Goethe schreibt über Granit und scheint eigentlich ganz schön Schmarrn.
Ja, ja, naja, da wird man wieder sagen, ja, aber sprachlich groß. Oh.
Ja.
Deutscher Tiefsinn, ja.
Und es geht halt auch so weiter, ja. Also, es ist halt, ja, dann auch noch irgendwas mit tobenden Vulkanen und es ist also alles ganz dramatisch und so. Ja, also das ist der Goethe und der Granit.
Hm.
Ja, das war bisher so das Gelartste, oder?
Ja, das muss man wirklich sagen. Also, naja, also das war wirklich komisch.
Mhm.
Jetzt weiß ich auch, warum ich die Farbenlehre nicht nehmen wollte, weil das auch so ist. Man erfährt eigentlich nichts. Halt sagen die Leute, ja, es ist halt große Dichtung.
Ja.
Ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Gespräch mit dir erwähnt, habe es danach nochmal gesucht. Ich habe den Fabian auch nochmal gelesen von Erich Kästner, diesen Roman. Ich meine, in einem Vorwort zu Fabian, das gelesen zu haben, aber vielleicht gibt es da mehrere und da ist irgendwas, da sagt Kästner, deutscher Tiefsinn ist undeutliche Gedanken unklar formuliert. Und ich habe das immer wieder gesucht, auch natürlich im Internet, das Zitat. Ich finde es nicht mehr. Also vielleicht ist es gar nicht von Kästner, sondern von irgendeinem, der was über Kästner geschrieben hat. Obwohl es passt zu Kästner.
Ja.
Und ich finde, da ist, das bestätigt das wieder.
Da ist was dran.
Also, unwertige Gedanken klar formuliert.
Ja. Und das macht er, also das, ich finde auch, also ich habe ja auch mal so in die italienische Reise reingeguckt und so, er macht es schon öfter. Also es ist, also das hat schon auch schöne Momente und so, aber also so in den Prosa-Sachen ist es schon manchmal echt so ein bisschen, naja, also das muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Wieso soll ich das denn jetzt lesen? Also, ja, das mit dem, ja, Tiefsinn, also, ja,
geschwurbelt. Ja, das hat aber das, also das hat in Deutschland irgendwie Tradition, ja. Im Tiefsinn. Das ist, also ich habe sogar bis, das hat mich ja verfolgt bis zu meiner Habilitation. Mhm. Da muss man ja so einen Vortrag halten. Und es geht bei dem Vortrag ja darum, auch zu zeigen, dass man eben wissenschaftlich lehren kann. Mhm. Also jedenfalls stand das so in der Habilordnung. Also habe ich mir große Gedanken gemacht. Komplizierte Sachverhalte in dem Vortrag. Es ging um die sogenannte chronometrische Sprachfunktion. Das habe ich inzwischen auch als Aufsatz geschrieben. Müsste demnächst mal veröffentlicht werden, wenn nicht, werde ich es mal ins Internet stellen. Also ich habe das eingereicht für den Sammelband. Also es ist nicht so ganz einfach darum. Also es geht halt darum, es ging halt darum, dass man halt mit Sprache eben auch Zeit messen kann. Das ist so eine Funktion von Sprache, die oft vernachlässigt wird. Und ja, darüber habe ich halt vorgetragen und dann haben dann die hohen Herren im Nachhinein, also das Komitee da, das von dem Habilitationsausschuss, im Nachgespräch, wo ich nicht dabei war, ist mir nur zugetragen worden, hat dann wohl einer von diesen Gelahrten gesagt, ja, also ich habe alles verstanden, was der gesagt hat. Das kann nicht wissenschaftlich genug gewesen sein. Und ja, da habe ich wirklich gedacht, als mir das zugetragen hat, gut, das hat natürlich nicht die Zustimmung der Fakultät gefunden. Ich bin also ohne Probleme habilitiert worden. Aber wenn man das so hört, ja, da weiß man dann, wie es mit den Gelahrten ist. Also es muss halt irgendwie so tiefsinnig sein, dass man was nicht versteht.
Ja, und wenn es nicht so tiefsinnig ist, dann kann es nichts Richtiges sein.
Genau.
Dann ist es eben nicht tiefgründig genug und nicht seriös genug und so weiter und so fort. Und das finde ich halt, also man merkt es schon in viel Literatur, auch in philosophischer Fachliteratur und so. Ja. Auch dann so in Sekundärwerken. Ja. Kann mich da eine Philosophiegeschichte irgendwie von einem Herrn Schnädelbach erinnern. Grauenvoll. Mhm. Also so, dass das ist ein echter Kampf ist, sich irgendwie durch diese Sätze durchzuarbeiten und vorzufräsen, um dann letzten Endes auch festzustellen, das hätte es jetzt nicht gebraucht dafür. Also diesen Bombast wäre jetzt nicht nötig gewesen, um diesen Sachverhalt irgendwie zu erklären.
Ja.
Und es ist halt oft einfach auch schlechter Stil. Mhm. Es ist gar nicht irgendwie dann, also dass es der Sachverhalt eigentlich gar nicht hergibt. Ja, ich meine, klar, okay, wenn was kompliziert ist, kann es halt sein, dass man irgendwie ein bisschen länger erklären muss.
Ja, genau.
Und dass man viele Fachbegriffe benutzen muss, weil man ansonsten irgendwie über die Sachen nicht sprechen kann oder so.
Ja.
Aber diese verschwurbelten Sätze und dieses Zeug, es ist einfach schlechter Stil. Das hat gar nicht, da ist gar nichts anderes irgendwie großartig dran, als es ist halt einfach wahnsinnig schlechter Stil.
Ja, das finde ich auch. Und es hat mit Wissenschaft eben nichts zu tun. In der Wissenschaft kommt es eben immer darauf an, dass die Sachen auch objektiv ermittelbar sind. Deshalb ist ja auch der Zusammenhang von Forschung und Lehre unbedingt ganz wichtig. Denn das, was man nicht vermitteln kann, ist vielleicht Magie, aber nicht Wissenschaft. Ja. Also das gehört einfach mal dazu. Deshalb, also der deutsche Tiefsinn gerne bei Beethoven, das ist Musik und Kunst, da ist es angebracht. Aber bei der Wissenschaft ist es eben gerade nicht angebracht. Es ist geradezu wissenschaftswidrig. Deshalb.
Also ein komischer Text über Granit.
Ja, genau. Jetzt, wo wir bei der Wissenschaft sind, passt das eigentlich auch zu Kant. Denn Kant ist ja eigentlich jemand, der für Rationalität steht und Aufklärung und eigentlich für Wissenschaft.
Ja.
Und daher haben wir das, unsere Begriffe, von denen wir gerade gesprochen haben.
Ja. Kant. Warum Kant? Er hat, er gilt ja als außerordentlich schwierig.
Ja, ja.
Gerade die kritischen Schriften und so, also so als so eines der großen Gebirge irgendwie in der Philosophiegeschichte und da ist außerordentlich schwierig und kompliziert, was auch stimmt. Mhm. Also der Ruf besteht zu Recht.
Mhm. Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Das ist halt das ganz Schwierige da eben, dass wenn man das ernst nimmt mit der Vernunft, dann muss man eben halt auch, dann wird's halt kompliziert. Ja.
Und dann ist es halt nichts, was man dann mal irgendwie so im Badezuber liest, wenn man mal so ein bisschen irgendwie Zeit hat und es behaglich haben will, sondern eher was, wo wirklich intensives Studium erforderlich ist, um eben bestimmte Gedankengänge dann auch nachzuvollziehen.
Ja.
Er hat aber nicht nur solche Sachen geschrieben, sondern auch andere Werke, kleinere Sachen und einen Text, der den Titel hat, Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. So. Mhm. Die Träume eines Geistersehers. Ja, wer ist dieser Geisterseher? Das ist Emanuel Swedenborg. Den Kant in dem Text, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das richtig sehe, Swedenborg nennt immer. Ja, also Emanuel Swedenborg.
Der hat das eben einfach angepasst an das Deutsche. Das ist ja auch,
und hat,
das war damals ja so üblich. Also,
und
da kann man ihm jetzt keinen.
Nein, nein. Das ist, da hat Kant nichts Böses getan, um Gottes Willen. Und also dieser Swedenborg ist 1688 geboren und 1772 gestorben und war ein zu seiner Zeit sehr berühmter Mystiker, Hellseher und so weiter, der also behauptet hat, er würde mit Geistern und Engeln Konversation betreiben, der also verschiedene Werke auch verfasst hat, der auch Vorhersagen gemacht hat, von dem man sich auch erzählt, dass er, obwohl irgendwie eine Signallaufzeit eigentlich von, ich glaube, 3 Tagen anzusetzen wäre, im Jahr 1759 einen 400 Kilometer entfernten Brand in Stockholm. Stockholm hat da gebrannt, da sind irgendwie 300 Häuser abgebrannt oder sowas. Und Swedenborg war 400 Kilometer weit weg in Göteborg und hat eben dieses Feuer beschrieben. Und damit also seine hellseherischen Fähigkeiten da unter Beweis gestellt und hat also sehr viele auch geschrieben und sich da eben so ein bisschen als Hellseher und vor allem als Mystiker, aber auch als Philosoph da betätigt. Und Kant ist am Anfang auch so ein bisschen auf ihn reingefallen. Er hat also am Anfang da auch mal Erkundigungen eingezogen, also gerade so kurz, glaube ich, nach dieser Geschichte mit der hellseherischen Brandbeschreibung da, hat sich auch das Hauptwerk kommen lassen und auf irgendeine Frage, die ihm gestellt wurde, gesagt, ja, also er hält es irgendwie für authentisch und so. Das ist ihm dann aber offensichtlich irgendwann peinlich gewesen. Mhm. Und er hat, wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass es ihm irgendwie schaden könnte, wenn er mit diesem Swedenborg in Verbindung gebracht wird. Also diesen Text, Träume eines Geistersehers, geschrieben, um zu erklären, warum das alles Gedöns ist, was der Swedenborg da macht. Und da schreibt er dann. Also er macht erstmal so ein bisschen allgemeine Anmerkungen und mit denen fange ich jetzt auch an. Die Philosophie, deren Eigendünkel macht, dass sie sich selbst allen eitlen Fragen bloß stellet, sieht sich oft bei dem Anlasse gewisser Erzählungen in schlimmer Verlegenheit. Wenn sie entweder an einigem in demselben ungestraft nicht zweifeln oder manches davon unausgelacht nicht glauben darf. Beide Beschwerlichkeiten finden sich in gewisser Maße bei den herumgehenden Geistergeschichten zusammen, die erste bei Anhörung desjenigen, der sie beteuert, und die zweite in Betracht derer, auf die man sie weiterbringt. In der Tat ist auch kein Vorwurf dem Philosophen bitterer als der der Leichtgläubigkeit und der Ergebenheit in den gemeinen Wahn. Und da diejenigen, welche sich darauf verstehen, guten Kaufs klug zu scheinen, ihr spöttisches Gelächter auf alles werfen, was die Unwissenden und die Weisen gewissermaßen gleich macht, indem es beiden unbegreiflich ist. So ist kein Wunder, dass die so häufig vorgegebenen Erscheinungen großen Eingang finden, öffentlich aber entweder abgeleugnet oder doch verhehlet werden. Man kann sich daher darauf verlassen, dass niemals eine Akademie der Wissenschaften diese Materie zur Preisfrage machen werde. Nicht, als wenn die Glieder derselbigen gänzlich von aller Ergebenheit in die gedachte Meinung frei wären, sondern weil die Regel der Klugheit denen Fragen, welche der Vorwitz und die eitle Wissbegierde ohne Unterschied aufwirft, mit Recht Schranken setzt. So ist also die Vorrede. Das ist auch irgendwie so ein bisschen mit Tiefsinn. Ja. Mhm. Ja. Also ich habe den Eindruck, auch da hätte man etwas einfacher formulieren können. Aber die Vorrede ist eigentlich auch gar nicht unbedingt das Spannende, sondern das, was er dann über den Swedenborg direkt sagt. Das große Werk dieses Schriftstellers enthält 8 Quartbände voll Unsinn, welche er unter dem Titel Arcania Celestia die Welt als eine neue Offenbarung vorlegt und wo seine Erscheinungen mehrenteils auf die Entdeckung des geheimen Sinnes in den ersten 2 Büchern Moses und eine ähnliche Erklärungsart der ganzen Heiligen Schrift angewendet werden. Alle diese schwärmende Auslegungen gehen mich hier nichts an. Man kann aber, wenn man will, einige Nachrichten von denselben in des Herrn Dr. Ernesti Bibliothek im ersten Bande aufsuchen. Nur die Audita et Visa, das ist, was seine eigenen Augen sollen gesehen und eigene Ohren gehört haben, sind alles, was wir vornehmlich aus den Beilagen zu seinen Kapiteln ziehen wollen, weil sie allen übrigen Träumereien zum Grunde liegen und auch ziemlich in das Abenteuer einschlagen, das wir oben auf dem Luftschiffe der Metaphysik gewagt haben. Der Stil des Verfassers ist platt. Seine Erzählungen und ihre Zusammenordnung scheinen in der Tat aus fanatischem Anschauen entsprungen zu sein und geben gar wenig Verdacht, dass spekulative Hirngespinste einer verkehrt grübelnden Vernunft ihn bezogen haben sollen, dieselbe zu erdichten und zum Betruge anzulegen. Insofern haben sie also eine Gewichtigkeit und verdienen wirklich, in einem kleinen Auszug vorgestellt zu werden, vielleicht mehr als so manche Spielwerke hirnloser Vernünftler, welche unsere Journale anschwellen, weil eine zusammenhängende Täuschung der Sinne überhaupt ein viel merkwürdigerer Phänomenon ist als der Betrug der Vernunft, dessen Gründe bekannt genug sind und der auch großenteils durch willkürliche Richtung der Gemütskräfte und etwas mehr Bändigung eines leeren Vorwitzes könnten verhütet werden, dahingegen jene das erste Fundament aller Urteile betrifft. Und so macht er da halt weiter. Er beschimpft also ganz wunderbar den Swedenborg mit seinen 8 Quartbänden voll Unsinn. Mhm. Er verschweigt natürlich, dass er sich die, weil es ihn wirklich interessiert hat, ein paar Jahre vorher auch gekauft hat. Das sagt er an der Stelle halt nicht. Ja, ja, aber das ist der Kant, der also da eine ganz ja, eigentlich ziemlich witzige, natürlich trotzdem immer noch relativ komplizierte, aber witzige Abhandlung darüber schreibt, warum dieser Geister sie ja nur Quatsch erzählt hat.
Ja, und so eine richtige Giftspritze. Also das ist schon klasse.
Ja.
Also das hat man leider viel zu selten. Ich selbst traue mich ja auch nicht. Ich rezensiere ja auch ab und zu mal Sachen oder schreibe Gutachten. Und dann versuche ich natürlich immer auch der Sache gerecht zu werden. Und selbst wenn einem der größte Unsinn vorgelegt wird, versucht man ja immer noch, also ich zumindest, noch irgendwas Anständiges zu schreiben. Das ist schade, dass man das nicht so, das habe ich nicht so drauf, habe ich
das
nicht kannt.
Dass man da nicht so draufhauen kann, schreibt etwa Mondkälber und das ist wie schön eigentlich das Luftschiff der Metaphysik.
Ja, schon spannend.
Der Kant, und der Swedenborg. Also interessant ist halt schon, der hat halt schon ziemlich krassen Erfolg auch gehabt. Also es ist ja auch so, die Zeit, wo dann kurz danach Cagliostro ja dann auch aktiv ist und so. Mhm. Und so eine Zeit, wo dann halt auch so dieser Spiritismus so ein bisschen anfängt und so.
Ja.
Also diese ersten, also ist da Swedenborg halt auch so ein Begründer von so einer Richtung.
Ja, ich hatte auch bei der Vorbereitung hier, habe ich noch geguckt, ein bisschen nach Kopernikus, weil der ja auch sein Geld damit verdient hat, dass er eben Horoskope erstellt hat, gegen Bezahlung. Mhm. Und mir gedacht, na, das könnte ja ganz interessant sein, wenn man da mal sowas findet. Mhm. Leider hat man das nicht wirklich, also bin ich da nicht wirklich fündig geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass man diese, obwohl er ja offenbar unheimlich viele solche Sachen gemacht hat, dass man das irgendwie hat verschwinden lassen. Sondern gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. das ist nicht der wahre Kopernikus. Mhm. Und,
also so ein bisschen wie bei Newton auch, wo man ja den ganzen Alchemie-Kram mhm. und seine religionstheoretischen Schriften und das ganze Zeug ja auch ziemlich verschweigt.
Ja, ja.
Also man weiß, dass es das gibt und dass er sich eigentlich längere Zeit seines Lebens deutlich mehr mit Alchemie und alchemistischen Fragen beschäftigt hat, als mit irgendwas anderem.
Ja.
Aber da redet man nicht so gern
drin. Ja, ja, genau. Ja. Kopernikus hat auch vor allen Dingen diese Horoskope geschrieben, weil das für ihn eine Geldeinnahme war. Und die anderen Dinge, ja gut, das neue Weltbild, gut, aber das ist halt ja auch eine Arbeit. Also von daher, ja.
Und das mit den Horoskopen war vielleicht sowas wie der Beruf.
Ja, ja, genau, genau. Ja, aber man findet diese Texte nicht. Das ist wirklich schade. Ja, also es ist...
Tja, ja. keine Kopernikus Horoskoptexte.
Ja. Eine andere Sache, die ich auch noch machen wollte, was ich dann aber nicht gemacht habe, weil es eben auf Englisch ist, von Darwin. Wenn man sich das mal genauer anschaut, ich habe das ja vor einiger Zeit mal gelesen, da The Origin of Species, wo er sich ja auch so nerdmäßig auslässt über Vogelzucht und sonst was alles, was ich auch sehr interessant fand. Aber das wäre nun auf Englisch und ich wollte jetzt nicht auf Englisch so viel lesen, weil es auch nicht so toll klingt. Da muss ich mal jemanden haben. Da mache ich vielleicht nochmal irgendwann eine Folge mit englischen Klassikern, wo ich irgendeinen Sprecher irgendwie dazu hole, der Englisch so spricht, dass man eine Freude daran hat. Das ist ja auch nicht bei jedem Native Speaker der Fall.
Ist richtig.
Das, das wäre dann auch nochmal ganz, ganz spannend.
Ja, jetzt haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was wir dabei haben. Haben wir. Richtig?
Ja, eine Stunde 45.
Ja. Es müssen ja nicht immer 4 Stunden sein.
Genau. Und man hört auch nichts mehr im Chat. Die haben wir irgendwie totgelabert.
Echt?
Die sind irgendwie nicht mehr mitgekommen.
Die sind davongelaufen.
Naja, die Flucht Hörerzahlen sind eigentlich stabil. Zwar nicht sehr hoch, aber eigentlich stabil. Also ganz so schlimm, also die Live-Hörerzahlen, ganz so schlimm kann es nicht sein.
Okay. Also wir haben nicht alle Leute in die Flucht
gesprochen. Wir haben nicht alle Leute in die Flucht gesprochen. Ein paar haben wir, sind dann wieder andere dazugekommen.
Ah.
Also es ist so ein am Anfang, man merkt, es kommen halt, die Leute gucken und dann, ist nix. Und dann kommen auch wieder andere dazu. Also es ist interessant, wenn man sich die Kurve so anschaut. Aber ich fand's also sehr spannend. Also mich interessieren all diese Dinge. Ich habe auch unheimlich viele Anregungen jetzt bekommen, dank dir. Also insbesondere, was den
Weber
angeht. Den Mommsen schaue ich mir auch nochmal an. Walter Benjamin habe ich schon mal gelesen, aber kann ich mir auch nochmal wieder vorholen. Also von daher bin ich dir eigentlich da sehr dankbar für den Input. Und denke, dass das dann auch für andere interessant sein könnte.
Hoffen wir es mal.
Ja, dann verabschieden wir uns erstmal vom Podcast. Also, vielen Dank nochmal,
Gerd. Ja, gern.
Und tschüss.